Astra Colada. Astra ist der lateinische Begriff für Sterne. Colada ist Spanisch und bedeutet so viel wie waschen. Also herzlich willkommen bei der Supernova der Podcasts. Den Stimmen, die höher sind als der Sinuston. Bei den Jungs, die sich mal wieder nicht gewaschen haben. Sterne waschen oder Astra Colada. Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 von und mit Daniel Hültmann mit 2 Ö und Hauke Horizon. Viel Spaß.
Ladies and Gentlemen and everyone in between, es ist Astra Colada Zeit, es ist Donnerstag, wir haben den 13.01.2022, Folge 95 und Daniel, wenn ich mir jetzt einen Blick auf die Inzidenzen gönne, fällt mir nur ein wahrhaftig großes Thema ein. Machst du einen Powernap oder machst du keinen Powernap? Mach Daniel, machst du ein Nickerchen oder machst du kein Nickerchen am Tag?
Ich mache ein Nickerchen am Tag.
Machst du auch ein Nickerchen
ja,
am Tag?
Ja.
Ich wollte mich mal heute mit einem positiven Gefühl in die Sendung starten, weil ich gemerkt habe, so letzte Woche war ich ein bisschen der Grinch.
Ja, ja.
Und die Menschen, die uns da draußen hören, müssen ab und zu halt mit unseren Geflogenheiten und mit unseren Depressionen halt klarkommen. Mit meinen Depressionen.
Ich wollte gerade sagen.
Die ich halt kenne, mit deinen Depressionen, die du halt verschweigst. Und ja, und da habe ich mir einfach gedacht, so sagst du heute nochmal Entschuldigung dafür, ihr müsst das jetzt einfach mal aushalten. Das ist das Ding nämlich, dass ich eigentlich gesagt hätte, komm, gönn mir die 2 Wochen, wo wir nichts machen, weil ich halt auch zu Weihnachten mich halt komplett eingesperrt habe, mich vor die Playstation gesetzt habe, The Last of Us 1 gespielt habe, The Last of Us 2, Vorhänge dicht gemacht, dann nochmal Wolfenstein, Nazis abknallen. So, und ich habe gedacht, so, oh, keine Menschen, deshalb, Entschuldigung für letzte Woche, aber das mit dem Powernap, ne, das ist so wichtig. Und ich habe gerade gemerkt, erstens, ich bin heute hungrig und zweitens, ich hatte heute keinen Powernap, weil wir nämlich heute einen Gast am Start haben.
Aber darf ich ganz kurz fragen, wie lange machst du denn das Powernap?
Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sogar 2 Powernaps am Tag mache.
Okay.
Einen mache ich jetzt schon, der Montag ist mein Hardcore-Powernap-Tag. Da mache ich einen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr.
Okay.
Und dann nochmal von 12.45 Uhr bis 14 Uhr.
Okay.
Und dann bin ich für die Woche gewappnet.
Echt?
Ja.
Also 2 Stunden lege ich mich am Tag tatsächlich hin.
2 Stunden?
Ja.
Das ist aber keine gute Zeit für ein Powernap.
Das ist ja auch kein richtiger Powernap, das ist eigentlich Schlafen.
Das ist wirklich Schlafen. Da kommst du ja niemals wieder hoch.
Doch, total. Was ich nicht kann, ist halt das Powernap. Ich kann nicht eine halbe Stunde pennen oder 45 Minuten pennen, dann wieder aufstehen. Ich bin komplett außer Welt. Also ich müsste mich komplett duschen. Also ich müsste wirklich wie morgens, wenn ich aufstehe. Nein, aber ich müsste mich nochmals duschen, um überhaupt wieder reinzukommen in den Tag. Das kann ich nicht. Nach einer 2 Stunden ist das okay.
Weil du so richtig durchschwitzt dann.
Nee, weil ich einfach kaputt bin und dann denke so, es ist wie morgens, wenn ich aufstehe.
Gehst du für einen Powernap, gehst du dann ins Bett oder legst du dich aufs Sofa?
Bett tatsächlich.
Ziehst du dir dann die Hose dann aus?
Ja.
Bist du Nacktschläfer?
Nee, Boxershorts, T-Shirt.
Ach so. Das heißt, du stehst erst auf, ziehst dich komplett an, um dich dann wieder auszuziehen und im Boxershorts und T-Shirt zu schlafen. Und dann musst du dich wieder aus dem Powernap wieder in deine Klamotten hineinquälen. Hast aber dann halt auch die vollgewichste Boxershorts an und
Naja, ich trage zu Hause, also ich habe ja nur eine
Jogginghose. Nur eine Boxershorts.
Nein, ich habe eine Jogginghose an und einen Pullover. Es ist ja nichts Großartiges auszuziehen. Ich ziehe meine Jogginghose aus, meinen Pullover aus, lehne mich hin, penne 2 Stunden, stehe wieder auf, ziehe meine Jogginghose wieder an. Also ich ziehe mir ja, dass ich heute eine vernünftige Hose anhabe, liegt ja nur daran, dass wir einen Gast haben. Sonst, wenn du dich erinnerst, die letzten paar Mal habe ich immer eine Jogginghose hier angehabt, davon mal ganz abgesehen.
Auch als wir einen Gast gehabt haben?
Die ganze Zeit, immer. Das ist safe.
Was so. für Mühe wir uns geben. Unfassbar. Wir haben heute auch ein Eierlikör in der Hand. Mhm. Das ist auch eine der seltenen Folgen, wo Daniel Hültmann sich ein Prösterchen ja, gibt. Ne?
Das
und da sind sogar 2 Bier auf deinem Teller. Das ja, heißt sozusagen, der nächste Gast ist dein Freund. Mir wurde angekündigt, im Prinzip eigentlich gar nichts, was der eigentlich macht, sondern es kommt nur, hey, Maxi, der geile Franke kommt. So, was kann der? Ja, witzig sein. Und Eierlikör mitbringen.
Das ist richtig.
Okay, dann erheben wir unser Glas auf Maxi
Franke, ja,
der geile Franke.
Der Maxi, der geile Franke mit dem Eierlikör-Problem.
Ja, lecker.
und sagen wir Prost, ne?
Ja, Prost. Der wird echt immer mehr, ne? Das ist voll geil.
Der wird mehr und der wird auch immer leckerer. Das ist auch so ein Ding.
Ey, unser Gast heute ist wie gesagt Maxi Franke. Und Maxi kenne ich, ich weiß nicht wie lange, ich weiß aber kennengelernt auf einer Mikroboy-Tour. Das ist richtig, oder?
Ich glaube, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen.
Tatsächlich. Ich meine auch.
Über unseren gemeinsamen Freund Michi.
Michi Ludes.
Michi Ludes, das geile Pferd. Das
Wer ist Michi Ludes?
Sänger der großartigen Band Mikroboy, die es ja leider nicht mehr gibt. Und seines Zeichens auch Tourleiter.
Tourleiter, von, genau. Also, der hat, glaube ich, mal alles gemacht. Der hat auch mal Management gemacht, glaube ich.
Der hat auch mal Management gemacht. Also Michi ist ein umtriebiger Typ gewesen. Ein
Tausendsasser. Und der hat euch zusammengebracht.
Der hat uns so ein bisschen zusammengebracht. So, und dann tatsächlich, ich weiß nicht, sollen wir da in der Allgemeinheit drüber reden, wo wir dann echt viel Zeit miteinander verbracht
haben? Ja, klar. Es war eine der geilsten Touren, die ich gefahren habe.
Ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Schlagertour gemacht.
Ja, mit Eloy de Jong.
Eloy de Jong.
Zeichens der ehemalige Sänger von Caught in the Act.
Richtig, so. Richtig.
Genau
richtig.
So. Und macht jetzt Holländer, der jetzt deutschen Schlager macht. Und das musst du dir erstmal ausdenken.
So. Und man muss, also egal, was man jetzt musikalisch irgendwie von der ganzen Geschichte hält, der Typ ist witzig.
Der Typ ist auf jeden Fall witzig. Also.
Der ist wirklich ultra witzig.
Der hat eigentlich alles drauf, was in Schlager steckt.
Ja. So. Eindeutig.
Und was steckt denn in Schlager? Das
ist schon deutlich. Ja, also absolutes Schwiegermutterlächeln, aber auch von morgens bis abends durchgehend. Also wirklich immer geleckt. Ich weiß nicht, weil wir es gerade hatten, ob der tatsächlich überhaupt eine Jogginghose im Schrank hat.
Ich glaube nicht.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ist definitiv ein Hemd, Cargo oder wie heißen die Dinger? Chino-Hosen.
Chino-Hosenträger.
Sowas in die Richtung. Immer ein gutes Schuhwerk an. Und weiß auf jeden Fall auch, sich auszudrücken. Und von den Moves jetzt mal, würde ich sagen, abgesehen.
Ja. Weil, ist man dann eifersüchtig? Und möchte man so sein?
Auf was davon? Also wie kann man auf keine Jogginghose eifersüchtig sein? Hast du stehen?
Verstehe die Frage nicht.
Komme ich nicht mit.
Es gibt ja so Typen, wo du denkst, so, die haben kein bisschen Ecke an ihrem Körper.
Das ist ein Kreis eigentlich. Das ist ein Kreis. kann man so sagen.
Oder weil der, wie sagt es Captain Planet so schön, wo üben die, die immer siegen?
Ja,
so,
ja. Guter Song.
Ja.
Und dann denke ich halt auch immer so, was ist eigentlich mit euch los? Habt ihr niemals mal einen schlechten Tag? Habt ihr keine Depression? Wie kommt ihr denn so aus dem Ei gepellt heraus? Warum mag euch jeder? Was macht ihr eigentlich dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid? Aber wahrscheinlich werden diese Menschen so geboren, oder?
Ich glaube auch, aber man muss ja fairerweise sagen, also mal, die Tour lief jetzt nicht unbedingt so, dass du jeden Morgen geil aufstehst.
Nee,
so, ne?
Nee. Also aber, wir sind nicht jeden Morgen geil aufgestanden.
aber ey, hat auf jeden Fall Bock gemacht und da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. So, ne? Und das ein oder andere Bierchen auch getrunken.
Und man muss natürlich auch sagen, dass, ich weiß nicht, ist das eigentlich offiziell, das ist offiziell, was kannst du noch rausschneiden, das ist offiziell, dass er schwul ist.
Ja, ich das glaube, ist, ich ja. glaube wohl, ja. ja, ja die haben ja eine Tochter adoptiert, glaube
ja,
ich.
Ja, so. Genau. Ja, das ist offiziell. Und wir waren in Leipzig. Und da habe ich mein Merch aufgebaut und so ein Scheiß. Und dann hatte ich dieses Case, wo ganz viele Fuck-AfD-Aufkleber drauf waren und so. Und da kam dieser Security-Handy zu mir hin und meinte, es wäre wohl besser und im Rahmen, ob es im Rahmen des Möglichen wäre, ob ich dieses Case vielleicht verdecken könnte. Und ich gefragt, warum? Und er so, naja, wir sind hier immer noch in Leipzig und Pegida, AfD, bla bla bla. Könnte ein bisschen schwierig werden. Und wo wir aufgemacht haben, kamen auch sofort die Leute ran und wollten was kaufen. Dann kamen halt schon die ersten Sprüche, das ist ein scheiß Aufkleber und hier, ne. Und das habe ich aber Eloy am anderen Tag erzählt. Weil er zum Merchant gekommen ist und wieder irgendwas wissen wollte, wie jeden Tag.
Donny, ist doch kein Problem.
Genau so.
Ist ein guter Aufkleber, den du da drauf hast.
Genau das hat er gesagt. Und dann hat er mich angeguckt und meint so, ich bin ein schwuler Holländer. Was ist denn mit den Leuten los? Und ich fand das halt super sympathisch, so wie er das dann halt gesagt hat. Und dann sagte er halt, dass ich bitte dieses Case immer schön so stellen soll, dass die Leute das halt auch sehen. So, das fand ich mega gut.
Nein, voll, also ein guter Typ.
Ja, ey, seitdem war ich Fan von ihm auf jeden Fall. So. Und er hatte halt auch einfach so, das darf man glaube ich auch sagen, so süße Sachen, der ist immer ein bisschen später in die Halle gekommen, also, ne, weißt du, 13, 14 Uhr irgendwie so um den Dreh. Ja,
meinst du so 14 Uhr?
Genau. Irgendwie. Ich weiß nicht, welcher Tag es war, wo er dann gemerkt hat, dass unsere Crew halt auch immer die Bühne aufbaut.
Ja. schöner Tag.
Ja, er hat halt irgendwie gedacht so, dass wenn er ankommt, steht natürlich die Bühne, die Technik steht und alles ist schon fertig so. Und er hat gedacht, das ist halt auch schon so, wenn wir morgens um 6 aufstehen und den also dass das alles schon da steht. So, und dann musste Maxi immer sagen, nee, das machen wir. Also das macht, deine Crew macht das. Deine Crew arbeitet hier. Und das fand ich irgendwie war das süß. Ich weiß nicht, also war ein bisschen komisch, aber irgendwie war es auch süß von ihm.
Das war total gut. Ich meine, wir haben ja auch wirklich leider echt wenig Tickets verkauft. Ja. Und ich habe irgendwie einen halben Tag damit zugebracht, Leute umzusetzen und irgendwie zu gucken, dass das einigermaßen nach einer Show aussieht am Ende des Tages, ne, für ihn auch so. Und jeden Nachmittag war so, du Maxi, können wir ein bisschen machen, das gut aussieht heute? Und ich sagte so, wow, ja, also ich habe echt alles gemacht, aber du, ey, also können wir ein bisschen Molton abhängen, ein bisschen Stühle rausnehmen und so? Ich gesagt, wenn wir das, also so viel Molton gibt's nicht, glaube ich. Ja, wir haben schon manche so Venues gespielt, wo es wirklich schwierig war, aber hey, ich fand's cool, dass er es durchgezogen hat. Er hat das ja auch Bombe gemacht und war auch echt, total. Wie gesagt, ey, immer top gelaunt, das muss man sagen.
Ja, auch seine Tänzerinnen und so waren ja auch super sweetie. So, die ganze Crew war ja eigentlich total geil. So, wir hatten einen super Koch auf jeden Fall, das war auch mal, sehr witzig. Ach, das war an sich eine sehr, 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 sehr schöne Tour.
Das heißt, du heißt Franke mit Nachnamen, aber bist nicht ein Franke.
Doch, das auch noch. Das kommt noch dazu eigentlich. Also ich bin in Erlangen aufgewachsen.
Erlangen?
Ja, bei Nürnberg.
Ja, ja du da gibt's ja nichts.
Das Ewerk kennst du ja sicherlich. Ja, ist Erlangen, Nürnberg und lange nix. Und dann ist Österreich irgendwann. Über München können wir ja mal.
Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was für einen Job du ausübst.
Ach so, ja. Ich mache Tour- und Produktionsleitung. Also hauptsächlich bin ich als Tourleiter unterwegs.
Ja, jetzt ja nicht, ne?
Ja. Jetzt bin ich viel zu Hause, ne? Hab viel andere Dinge getan, so. Muss ja gucken, wo. Hab natürlich wie alle anderen auch handwerklich richtig Gas gegeben. Mehr schlecht als recht, aber ich habe viel gebaut. Manches steht noch. War eine gute Zeit, aber ich habe auch tatsächlich, während dieser ganzen Zeit war ich das erste Mal in meinem Leben angestellt bei einer Baufirma und in einer Zimmerei tatsächlich und habe Fertighäuser gebaut. Und das war ehrlich gesagt ganz geil. So, also ich wollte sowas schon immer mal machen.
Ohne gelernter Tischler zu sein oder ohne
ich kann ja gar nichts. Also ich bin da. Da muss man ja ehrlich sein. Also ich meine, ich bin da hin und hatte das Gefühl, ich habe schon so ein gewisses handwerkliches Geschick und ich weiß, wie man eine Schraube gerade reindreht. Aber so nach 3 Tagen da weiß man, dass man es nicht kann. So. Und das war aber geil.
Ist egal, wir sind sowieso fertig. Ey,
ja, ist egal, ey, das lernt man dann schon. Ne? Aber ist natürlich schon auch so ein bisschen komisches Gefühl, wenn man weiß, dass man eine Hütte baut, die am Ende irgendwie 600.000 Euro kostet. Also ich habe das in Erlangen gemacht, weil ein alter Schulfreund von mir hat so eine Baufirma und mit dem hatte ich irgendwie zu Beginn dieser ganzen Pandemie-Kacke da mit ihm telefoniert und sagte, ja, du, ja, bei mir ist nichts und so. Und dann sagte ich irgendwann, ja, ich komme mal bei dir vorbei und stelle ein paar Häuser hin, wie schwer kann das sein? Und er so, ja, voll gut. Und dann haben wir darüber kurz so ein bisschen gewitzelt, haben aufgelegt und dann dachte ich so, warte mal, vielleicht mache ich das mal. Und dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, ey, jetzt mal abseits von Spaß und Witz und so, ne, aber wollen wir das machen? Ich würde mal so 4 Monate kommen. Und er so, ja klar, komm vorbei. Und dann war ich da und habe Häuser gebaut, so, ne, und das war ein bisschen irre. Aber auch geil. Also im Sommer macht das derbe Spaß. Im Winter ist halt kacke, weil du nicht mehr weißt ja nicht mehr, was du anziehen sollst. Du stehst immer irgendwo auf dem Dach so und fairerweise muss ich aber auch sagen, dass eine Zimmerei, glaube ich, das Einzige ist, was so kompatibel mit mir ist. Ne? Also so, da waren halt eine Menge junger Leute, so die machen am Ende des Tages, die machen die gleichen dummen Witze wie wir in unserer Branche, plus die wir uns halt verkneifen, so, weil wir sagen, okay, das ist ein bisschen doll. Aber wenn man das mal verstanden hat, geht das eigentlich. So.
Es wird wahrscheinlich auch zur gleichen Zeit Alkohol getrunken.
Gar nicht mehr tatsächlich. Also nur noch so die Maurer. Die Maurer sind dem ganzen Ding echt treu geblieben. So, das ist irgendwie, die sind real. So. Also die haben echt ab morgens eine Flasche am Hals. So.
Kasten Holsten. Bei uns ist es eigentlich ein Kasten Holsten gewesen. Kasten Holsten dabei.
Kasten Holsten, ja, klingt natürlich auch geil eigentlich. Ja, die, ich glaube, denen ist das nicht so wichtig, was das ist.
Hauptsache wird hier Soffe.
Hauptsache rein. Ne?
Was hast denn du gelernt?
Nix. Also nicht gar, nicht, also schon nix, weil ich habe studiert tatsächlich. Also ich habe nach dem Abi so mit überhaupt keine Ahnung, was soll ich denn tun, habe ich natürlich Zivi gemacht und bin dann, weil meine damalige Freundin hat BWL studiert und ich dachte so, super, mache ich auch. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, so bis zum Bachelor. Das habe ich auch in meine Bachelorarbeit abgegeben, so 2 Monate vor Abgabe und dann meinte sie so, ja, du könntest nochmal hier und sie könnten nochmal da und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber habe ich denn so bestanden? Und dann sagte die, ja, das kommen sie schon durch. Ja, super, weil ich muss morgen auf Tour. So. Und dann habe ich das Ding eigentlich nur noch binden lassen und habe es da hingeschickt. So, weil, ey, gar keinen Bock. Also ich habe während diesem ganzen Wahnsinn da, bin ich dann nach Berlin gezogen damals und habe angefangen so zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch nie was anderes gemacht. Und ich dachte eigentlich, dass mir dieses Studium jetzt vielleicht zugutekommt in dieser Zeit und habe mich auch für 2-3 Sachen beworben und so, aber man wird ja, zum einen wirst du ja nicht eingeladen, wenn du also, wenn deine Berufserfahrung irgendwie 10 Jahre Rock'n'Roll ist, dann sagen die halt so, cool. So. Und wenn sie dich dann einladen, dann war es halt immer so, das hat ja kein Schwein interessiert, die wissen ja überhaupt, die können ja gar nichts damit anfangen, was man da so treibt irgendwie. Und deswegen habe ich dann festgestellt, dieses Ding, was ich im Kopf hatte, ey, das ist vielleicht so eine Sicherheit für mich und das ist total geil. Ist komplett für den Arsch. Muss man leider sagen.
Bist du zuerst auf Tour gefahren als Musiker oder bist du zuerst auf Tour gefahren als Tourmanagement?
Ja, weder noch tatsächlich. Ich bin, ich habe ganz lange im E-Werk gearbeitet in Erlangen. Ich habe da ganz viel so Newcomer-Förderung gemacht. Ne? Das war alles so ehrenamtliches Zeug. Und da wusste ich aber gar nicht, was es überhaupt für Jobs gibt in dieser Branche. Ne? Weil ich viel hauptsächlich mit kleinen Bands, die ja auch keine Crew hatten oder so, gearbeitet. Das heißt, deswegen gar keine Ahnung, was da los war. Ich habe natürlich auch mal Mucke gemacht, aber das ist definitiv nicht der Rede wert. Und bin dann, als ich in Berlin war, irgendwie so ein bisschen so einen klassischen Weg gemacht. So, ich kannte ja niemanden und bin dann als Runner losgefahren für so eine Produktion, habe Kram eingekauft. Dann habe ich irgendwann jemanden angerufen, den ich von früher kannte, der gesagt hat, hier so eine Pop-Punk-Band, Bakushan war das damals, die suchen Backliner für den Sommer, du kannst ja alles so ein bisschen spielen und nichts richtig. Und dann habe ich gesagt, das trifft's gut.
Du warst bei Backliner bei Bakushan.
Ja, war ich mal 2 Sommer, glaube ich. Ja, genau.
Ich kenne den David Rieken.
David, ah ja, genau. Der ist später eingestiegen, dann, genau. als Robert Kerner ausgestiegen ist. War das. Genau. Da ist David Rieken eingestiegen. Und als David dabei war, bin ich immer mal wieder so auf die Tourleitungsposition gerutscht und habe das dann natürlich erst alles so kennengelernt und dachte so, das ist ja ein Job, man. Finde ich aber gut. Sowas würde ich wohl auch mal machen. Und dann, ja, bin ich da so reingerutscht und dann, ja, jetzt mache ich das dann eine Weile. So.
Und wie lange schon?
Also den kompletten Zirkus seit 11 Jahren jetzt und so Tourleitung würde ich sagen, so seit 9. Ja, Tourleitung und jetzt habe ich so die letzten 2 Jahre vor Ende unseres spaßigen Lebens, habe ich angefangen so ein bisschen Produktionsleitungskram zu machen, weil ich irgendwie was Neues machen wollte und habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein krasser, guter Produktionsleiter bin, aber ich habe da Bock drauf und deswegen funktioniert das auch irgendwie. Also Tourleitung liegt mir und das scheint auch irgendwie bei Leuten gut anzukommen, weil ich das immer noch machen darf. Ich frage mich auch mal. So.
Vielleicht strahlt es halt eine gute Energie aus. Es gibt ja halt auch die Leute, wo man sagt, so technisch und so ist überhaupt gar nicht so cool, aber den will ich als Person dabei haben.
Ja, man muss ja auch, ich kenne viele Begriffe. So. Das ist geschicktes, super wichtig. Geschicktes Einsetzen dieser Begriffe.
Das ist super wichtig.
Ja, bringt einen schon irgendwie so, so ein bisschen weiter. So.
Kann mich auf eine Truss hängen.
Genau, ja. Ui. Nee, das ist ganz easy. Da hängen wir das da rein. Dann machen wir, wie viel hängen wir denn ins Dach? Auch immer so gute Sachen, immer so ein bisschen slangmäßig, so ein bisschen umgangssprachlich zu bleiben.
Was meinst du?
Wenn man so, wie viel wollt ihr denn ins Dach hängen? Und unsere Motoren können aber nur und so, ne?
Das bedeutet?
Ey, ganz ehrlich, ich kann ja überhaupt nicht sagen, also dürften wir das so.
Was bedeutet das denn?
Na, wenn du Trussing im Dach hast irgendwie und sagst, also die
Truss im Dach
die Truss
haben.
Im Dach haben, ne? Ich habe wohl richtig eine Truss im Dach. Und da hängst du die Lampen rein über die Bühne und so eine gewisse, die Trassen werden von Motoren hochgezogen und die Motoren können so und so viel Tonnen halten. Und dann musst du ja mal gucken, okay, wie viele Lampen kannst du da dranhängen und so. Und dann spielst
alle.
Du aber, genau, alle, im Prinzip alle. Und dann spielst du aber Clubs von 5000er Kappa bis 500, so. Und das ist halt nicht überall umsetzbar. Und da habe ich auch, ich weiß noch, auf meiner ersten Tour, wo ich das gemacht habe, da bin ich zu den Proben gefahren und das war echt eine Menge Kram, den wir so mit hatten. Und da habe ich so ein bisschen, hui, wird spannend. Aber auf den Proben hat sich herausgestellt, dass der Lichtsystemer aber 10 Jahre Hattrigger bei Rock am Ring war und technischer Leiter bei Deep Purple und so. Und ich war, ja gut, das wird spannend. So, und der war super geil. Und von dem habe ich extrem viel gelernt. Ne? Ich habe mir dann halt immer so ausgedacht, okay, wie könnte man das machen? Habe halt irgendwelche wilden Pläne mir so zurecht gebastelt, so, weil wenn du irgendwie so Swiss Life Hall Hannover spielst und dann Garage Saarbrücken, wird es so hängepunktmäßig auch schwierig, weil da gibt's keine. So. Und dann war es halt viel so Kram, wo man sich so überlegt hat, okay, wie macht man das? Habe so mir ein Konzept überlegt, habe ihm das erzählt, habe gesagt, ist das legal? Geht das? Und dann hat der das so abgenommen und dann habe ich das so bestellt. Hat ganz gut hingehauen. Haben alle überlebt.
Das ist auch immer sehr gut, wenn du als Tourleiter einen unfassbar guten Produktionsleiter mit auf Tour hast, finde ich.
Ja.
Das macht halt ja super viel aus, weil wenn du eigentlich keine Ahnung von Technik und dem ganzen Kram hast, voll, du hast aber einen guten Produktionsleiter mit, dann musst du dich eigentlich fast um nichts mehr kümmern. Also um diese Geschichten halt. So, ne? Wenn du weißt, okay, ich habe hier jemanden, der weiß, wie diese Bühne aussehen soll und wo was hin muss und so.
Ja, aber ist ja auch eine Frage der Größe, ne?
Ja, ja.
Also am Ende des Tages, wenn das, je größer die Produktion, desto mehr Jobs sind ja auch ausgelagert. So am Anfang, klar, wenn du irgendwie zu sechst in einem Sprinter die klassische Strecke Zürich-Hamburg machst so, und so kleine Läden spielst, dann hast du ja auch gar nicht so viel Kram mit und dann machst du das natürlich so mit.
Ich wollte gerade sagen. Aber wenn man als Beispiel die Voice of Germany Tour, da hatten wir halt auch immer einen wahnsinnig guten Produktionsleiter mit und auch einen guten Tourleiter deswegen jetzt nicht. Aber es war immer der Produktionsleiter, zu dem ich gegangen bin, wenn irgendwas war. So, weil ich genau wusste, okay, da weiß ich hundertprozentig, was da jetzt rauskommt. So,
ja, klar.
Er weiß ganz genau, was ich machen muss.
Eine Frage der Größe.
Immer. Immer wieder.
Immer.
Der passt auch ganz gut. Ich habe nämlich eine Frage gestellt bekommen. Maxi, wir haben so einen kleinen Jungen, der uns immer wieder Fragen stellt. Die Kätze, hast du schon mal gehört?
Ja, ist mega. Gestern habe ich ja noch mal ein bisschen Podcast gehört und der hatte eine geile Frage mit diesen Kommazahlen an der Tankstelle.
Oh ja, stimmt.
Boah, da war ich auch raus, muss ich sagen.
So. Der hat mir heute zwei Fragen gestellt. Du kannst dir aussuchen, eine kriegst du später noch und eine kriegst du jetzt. Möchtest du die
dann nehme ich die für jetzt.
Möchtest du die Wissensfrage haben oder möchtest du die Spaßfrage haben?
Ich möchte erstmal die Spaßfrage haben. Für die Wissensfrage lasse ich mir noch 2 Bier Zeit.
Dann kommt jetzt Fiete fragt.
Fiete fragt. Du Hauke, was wärst du gern, wenn du ein Spielzeug wärst?
Ich glaube eine Carrera-Bahn.
Oh, geil.
Fand ich immer geil, hatte ich nie. Ist aber mega.
Eine Carrera-Bahn?
Ja. Kann man so eine Bahn sein oder muss ich jetzt ein Auto sein?
Weil du kannst auch die Bahn sein, wenn du möchtest.
Ich wäre gern das Gesamtkonstrukt, weil eins bringt einem ja nichts. Nee.
So. Du hattest früher nie eine Carrera-Bahn?
Nie eine Carrera-Bahn?
Nee. Das war früher auch derbe teuer sowas.
Ja, ja, das stimmt.
So eine Carrera-Bahn, man hatte so eine Murmelbahn und das ist ja so Carrera-Bahn für Amateure. So.
Oh, Murmelbahn klingt aber schon so ein bisschen nach
auch geil, fairerweise. Ja. Kann ich mich auch
Holzspielzeug, nachhaltig.
Ja, gibt's aber auch von Duplo aus Plastik.
Ach, kein Problem.
Okay. Kein Problem.
Kennt ihr das halt auch? Das Carrera-Bahn war irgendwann so auch hart in den 80er, 90er so ein Ding. Der Lars ist nicht mein richtiger Freund. Also ich mag den eigentlich gar nicht. Das ist
mein Carrera-Bahn-Kumpel.
Aber es ist mein Carrera-Bahn-Kumpel. Ja. Weil der hat eine Carrera-Bahn. Man hängt halt so manchmal so wegen Spielzeug öfters mal bei Leuten ab.
Auf jeden Fall einen Computerkumpel.
Ja, ich auch.
Garantiert.
Absolut.
Ehrlich, darfst du sagen, wie der heißt?
Ja, der hieß Heiko. Und bei Heiko hatte immer alles.
Ja.
Von Nintendo bis, der hatte dann die ersten Computer und alles in seinem Zimmer straight, ne? Auch so mit Fernseher und so, wo wir alle noch so, wow, okay, krass. Ne? Heiko war am Start, ey.
Ja, hatte ich auch. Ich hatte auch so einen Computerfreak, der auch alles hatte.
Ja, Heiko hat mich dann so ein bisschen in die digitale Welt geholt auch, muss man sagen.
Ja.
Bei mir war es Christian Dölling. Der hatte einen 486er damals mit 35 Megahertz.
Okay. Nice.
Und den, glaube ich, den ersten Intel Inside-Prozessor.
Oh, geil, das
ist. Und dann konnte man darauf nämlich Doom spielen. Das erste Doom. Und das war so faszinierend für mich. Aber ich hatte niemals einen Carrera-Bahn.
Das hat sich ja bis heute gehalten mit Wolfenstein jetzt und so.
Ja, ich
nachhaltig geprägt.
First Person Shooter, ja, was dann?
Hattest du nie eine Carrera-Bahn?
Ich hatte nie eine Carrera-Bahn.
Auch nicht.
Nicht,
der teuer. Hattest du eine?
Ich hatte eine, ja.
Boah,
mein Vater, also ich hab die zu Weihnachten bekommen, das war auch echt ein Riesending tatsächlich.
Mit Looping?
Was?
Mit Looping?
Ja, ja, klar. Zwei Stück.
Weil ab Looping zählt's, finde ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und mein Papa hat dann im Keller, hat er das vorher gemacht oder nachher? Nee, das hat er nachher gemacht. Weil in meinem Zimmer, weil die so groß war kein Platz. So, und dann hat er im Keller eine riesengroße Holzspanplatte sich irgendwo hergeholt und hat diese Carrera-Bahn darauf festgetackert sozusagen.
Geil.
Und hochgebockt und dann konnte ich halt immer in den Keller gehen und dann auf diesem Ding dann halt Carrera fahren. Das war der Hammer. Das war super geil. Das war total
gut. Ich glaube aber auch, wenn man so richtig tief reingeht in dieses Carrera-Bahn-Game, ne, dann hat man später, ist man schon auch prädestiniert, so eine Eisenbahn im Keller zu haben und so sich dann so einen Hut aufzusetzen.
Ja, das könnte sein. Ja,
aber ich wäre gerne eine Carrera-Bahn mit Autos.
Mit Autos.
Und Strom.
Ich finde, so eine Carrera-Bahn ist auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so sagen darf, so ein bisschen die Hure der Spielzeuge. Für mich. Weil sie sieht erstmal geil aus, aber wenn du dich halt irgendwie 5 bis 10 Minuten damit beschäftigst mit der Carrera-Bahn, dann ist mir aber auch damals auch schon wieder langweilig geworden.
Boah, meinst du echt? Nicht. Nee, kein Stück. Die Dinger fliegen ja auch immer raus so aus der Kurve und dann denkst du so, okay, nächste Runde schaffe ich aber safe so durch irgendwie.
Doch. Ich habe da stundenlang mitgespielt. Vor allem, ich hatte halt 4 von diesen wie nennt man das, was du in der Hand hattest, damit die losfahren halt, diese
Steuerknüppel.
Steuerknüppel im Endeffekt, ne? So, keine Ahnung.
Gastgeber
ist das. Ich hatte da halt 4 Stück von.
Gastgeber.
Und halt auch 4 Autos, also bedeutet halt, du warst mit 3 Freunden halt immer im Keller, so. Und bist gegeneinander gefahren, genau das, was du sagst. So, da kommt der Looping und dann kommt die Kurve und scheiße, ich war zu schnell und bin irgendwie rausgeflogen, so. Also beim nächsten Mal ein bisschen weniger und es war mega, Alter, ich habe stundenlang mit gespielt.
Und Leute, die das hatten, haben später auch beim Mario Kart gebremst. Weil die wussten, das ist sinnvoll.
Absolut. Ja, absolut.
Och, Mario Kart. Nicht bremsen, sliden.
Oh ja, das sliden. Oh.
Das Hüpfen gedrückt halten. Ne?
Ja. So war das. Daniel, was wärst du für ein Spielzeug?
Boah, das ist eine Carrera-Bahn, ist schon ziemlich geil. Aber ich war damals auch ein riesengroßer Playmobil-Fan. Also ich wäre gern so ein Playmobil-Ford mit, Ford, hat man das Ford genannt? Mit Cowboy und Indianern und so ein Scheiß.
Das Ford?
Ja.
Ford Hödmann.
Ja, fand ich total geil. Aber auch da hatte ich wieder einen Freund, der viel, viel mehr Playmobil hatte als ich.
Es gab immer einen.
So, das war echt krass. So, und der hatte wirklich alles, der Wichser.
Ich hab das Playmobil von meinem Bruder bekommen und war immer trotzdem mehr Lego.
Ach nee.
Ich hab einfach Lego geliebt, halt einfach selber Sachen zu kreieren, selber Sachen zu bauen, aus den Sachen von Lego statt halt nochmal, weiß ich nicht, einen Helikopter halt einfach nochmal aufzupimpen und dann noch ein paar Raketenwerfer ranzuballern und so.
Krass, ja. Bist du dann auch so Next Level gegangen mit Lego Technik später?
Ja, natürlich.
Echt geil. So mit Baggern und so einem Kram.
Mit Pneumatik.
Ja,
wo man halt geil. Sachen so anschließen konnte und dann ist es, wenn man noch drauf gedrückt hat, automatisch nach oben gefahren.
Da gab's dann auch so Kipper und so.
Und auch da mussten Raketenwerfer rangebaut werden.
Ja, also grundsätzlich.
Ich glaube, meine Eltern haben sich da gar nicht keine Gedanken gemacht. Aber es war auch, glaube ich, die Zeit vom Irakkrieg. Da habe ich halt viel gesehen im Fernsehen bei Oma.
Du hast so viel Doom gespielt.
Eigentlich. Nein, auf keinen Fall. Gar keinen Fall. Lego Technik war 92, da war ja Irakkrieg. Und ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma hat sich halt immer die Nachrichten angeguckt. Und dann war das Ding halt, ne, das war halt Krieg. Es war Krieg. Und dann saß ich da unten irgendwie unter dem Stubentisch, hieß das so. Und darunter war mein Lego. Und dann habe ich halt immer gesehen, wie meine Oma sich halt die Sachen vom Irakkrieg angeguckt haben und wie halt die fetten Apache-Hubschrauber durch die Gegend geflogen sind und Wahnsinn. Das war, und dann halt irgendwie die brennenden Ölfelder und.
Ja, dann bist du aber auch nochmal so 2, 3 Donnerstage älter als ich wahrscheinlich, ne?
Wie alt bist denn du?
33.
Oh ja, ich bin 2 bis 3 Donnerstage älter als du.
2 bis 3 Donnerstage. So ungefähr.
Als ich die Frage gehört habe von dem jungen Fiede, habe ich zuerst an so einen Flapperball gedacht. Also, kennt
ihr? Flapper geil aus diesem Automaten, was man so gegen die Wand feuert und dann.
Dann läuft der, dann trieft der halt so die Scheibe halt runter.
Mega.
Also, mega. Die Dinger sind, glaube ich, hochgradig giftig.
Aber ich glaube, die Kinder von heute, die bauen, machen das selber. Da gibt es bestimmt so super Öko-Rezepte, wie man das macht. Und dann hält das aber auch nicht so geil und die freuen sich trotzdem und die wissen gar nicht, was wirklich ein geiler Flapperball ist.
Das sind die chemischen Dinger, die so aussehen wie Wackelpudding.
Genau.
Und die man niemals so auseinander bekommt und die halt jetzt schon, also wenn man die aufmacht, dann riechen die schon nach Verdünnung.
Ja. Aber es gab doch auch diese, in diesen Kaugummi-Automaten, diese Hände.
So eine
Hand
an so hinten dran, die man so
Leuten ins Gesicht setzen konnte. Die man Leuten so ins Gesicht kloppen konnte. Da konnte man auch halt irgendwie so, wenn da ein Stift lag, konntest du da so draufhauen und hast den Stift geklaut. Ja. Die waren geil, Mann.
Die haben auch nie richtig funktioniert.
Ja, bis zum gewissen Punkt.
Also die Nummer mit dem Stift fand ich jetzt krass, weil echt?
In der
das
Schule
hat gehalten
immer.
So?
Ja. In der Schule immer. Und der Trick war, wenn die dann, die waren dann ja ganz voll irgendwann, wenn du es zu oft gemacht hast, mit Staub und Fusseln dran und so, dann hast du die einmal sauber gemacht und so ein bisschen angeleckt danach und danach war das wieder mega geklebt.
Du warst schon so ein Champions League Gummihandtuch. Also,
das war mega cool damals in der Schule.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass man damals sowas aus so einem Kaugummiautomaten gezogen hat. Es gibt überhaupt gar keine Kaugummiautomaten mehr.
Und danach schön mit Kleingeld in die Telefonzelle. Zu Hause anrufen.
Was wir uns damals, da sagst du was, ne? Schön mit Kleingeld. Großer Trick war, mein Taschengeld aufzufüllen. Das Ding ist halt, ich erzähle manchmal so viel aus meiner Vergangenheit und auch Sachen, die meine eigene Familie von mir nicht weiß, wo ich ab und zu mal einen Rüffel dafür bekomme und ich glaube, meine Familie wendet sich langsam von mir ab.
Noch 12 Folgen und du hast es geschafft.
Dann ist vorbei.
Dann werde ich enterbt. So, nee, aber sagen wir so, es gab halt öfters ja so Zigarettenautomaten. Und da konnte man so 5-Euro-Stücke halt reinwerfen.
5-Euro-Stück, auch Wattenklopper, ne?
Nee, 5 Euro, sag ich schon. 5 Mark. 5 Mark-Stücke. Ja. Du konntest halt 5 Mark-Stücke reinwerfen. Und wir haben das dann damals gemacht. Wir haben uns dann in den Nachbarsdörfern, haben uns halt die Zigarettenmarken, Marken sag ich schon, die Zigarettenautomaten herausgesucht, das 5-Mark-Stück mit Klebeband umwickelt, aha, das da reingeworfen und dann hat sich das so festgeklebt auf dem Weg nach unten. Und dann haben die Leute halt immer weitere 5-Mark-Stücke reingeworfen oder 2-Mark-Stücke. Und dann hat sich das bis oben hin gestapelt und irgendwann ging das dann nicht mehr weiter. Und die 2- oder 5-Mark-Stücke, die halt ganz oben am Schlitz halt noch drin waren, aber die man nicht mehr rausspulen konnten, haben wir uns dann damals rausgezogen mit der Pinzette. Und so haben wir unser Taschengeld ausgebessert. Richtig schlimm
eigentlich. Boah, das ist Gangster, aber cool.
Richtig kriminelle Energie gehabt.
Da kann ich einen draufsetzen. Es gab Zigarettenautomaten, dann hast du ein 5-Mark-Stück genommen, hast da ein Loch reingebohrt. Opa hatte eine große Werkstatt unten. Dann hast du da eine Angelschnur dran gemacht.
Das ist ja schon hart ausgecheckt.
Ja, so. Ja. Dann hast du das in, das ging aber nicht bei allen Zigarettenautomaten, das ging nur bei einigen. Dann hast du das 5-Mark-Stück da reingeschmissen, bis zum gewissen Punkt, bis es so Klick gemacht hat. Und dann konntest du es wieder zurückziehen. Mit ein bisschen Gewalt, ne, klar, aber mit der Angelschnur, die ja sehr hart ist, konntest du wieder zurückziehen und dann konntest du halt ziehen und konntest du die Kippen rausziehen. So. Und das hat, also wirklich.
Jahrelang?
Es hat, also 2 Jahre auf jeden Fall funktioniert, bis das dann wirklich dann irgendwann mal, also rausgekommen ist, weil die Leute gemerkt haben, warum sind so viel Zigaretten raus und kein Geld drin, so. Und was auch bei einigen Zigarettenautomaten ging, ist, wenn du dir eine Kippe geholt hast, also eine Schachtel, dann hast du das so, ja, so aufgezogen unten, diese Schublade sozusagen, dann hast du ganz langsam das Ding wieder zugemacht, bis die nächste Kippenschachtel da schon wieder reingefallen ist. So, und dann war das Ding noch so ein Spalt auf und dann hat man das auch mit einer Pinzette, hat man dann die Zigaretten hat eine große Rolle gemacht gespielt und hat die Zigaretten da rausgeklaut.
Okay, das ist krass. Ich glaube, ja. Ich glaube, der Zigarettenautomat bei uns im Dorf, der hing zu Marktzeiten, ehrlich gesagt, so hoch, dass ich gar nicht bis zu dem Schlitz gekommen bin. Also ich hätte das gar nicht machen können.
Nee, so haben wir unsere Zigaretten gekriegt.
Voll schlimm eigentlich, ne? Mhm. Was man für eine kriminelle Energie damals schon ausgestrahlt hat. Wo man jetzt halt so drüber lacht, ach, wisst ihr doch damals, wir, so. Aber wenn man heute Jugendlichen sieht, ich merke das dann auch selber, dass ich teilweise wie so ein alter Hausmeister-Typ so auf die jungen Leute gucke und wenn die sich nur einmal falsch verhalten, kriege ich richtigen Hass auf die.
Ja, man kriegt direkt Bock, sich so mit so einem Kissen in so ein Fenster zu legen.
Nee, ich war neulich auch im Bus und bin mit dem HVV gefahren und dann waren da irgendwie so 3 Pöbelkinder hinter mir, die halt auch ganz proletisch hinten auf dem letzten Sitz gesessen haben, ohne Maske. Weiß nicht, lass die irgendwie 12 oder 13 Jahre gewesen sein. Und dann sind die rausgegangen und irgendeiner dann so, der Busfahrer ist ein Hurensohn! Und dann sind die ganz schnell weggelaufen. Und meine innerliche Energie war so, du rennst ihn jetzt sofort hinterher und gibst ihn eine Ohrfeige. Obwohl ich damals selber, glaube ich, auch irgendwie mit 9 oder 10 Jahren, als der Busfahrer weggefahren ist und ich habe mich irgendwie mit dem gestritten oder so, ich weiß nicht weswegen, bin ich halt ausgestiegen aus dem Bus und dann wollte er weiterfahren und habe ich noch einmal gegen die Tür getreten und durfte ich am nächsten Tag nicht mehr mitfahren.
Ja.
Da hat er gesagt, du darfst jetzt für eine Woche nicht mehr mitfahren, ja, musst mit dem Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist eine Sache.
Das waren noch Konsequenzen.
Ich wollte gerade sagen. Ja, Don Hassel, bist du Busfahrer.
Helmut, der KVG-Busfahrer.
Das ist ein hartes Eisen gewesen.
Der Busfahrer damals, wo ich nach der Schule, ich habe nach meiner normalen Schule nochmal eine höhere Handelsschule gemacht, 2 Jahre, so eine private. Und da wurden wir halt.
Der feine Herr.
Ja, der feine Herr. Meine Eltern haben gesagt, nee, der muss jetzt noch irgendwas anderes machen, so mach mal. Und da gab es dann halt einen Bus, der halt die ganzen Käfer abgefahren ist, die ganzen Schüler abgeholt hat und dann halt zur Schule gefahren hat. Und es gab 3 Busfahrer, die diese Dings gefahren haben und alle 3 haben es gehasst, wenn du halt Walkman gehört hast und das zu laut. Und man muss ja auch sagen, damals hattest du ja diese normalen Kopfhörer und das war ja arschlaut einfach. Du hast ja alles voll gehört so. Und wie oft der einfach mitten auf der Straße angehalten ist und den halben Bus zusammengeschissen hat, dass die ihre Musik leiser machen sollen. Das wäre ich auch so, aber, weil ich denke so, what?
Ey, das ist ja heute nicht anders, die rennen jetzt alle mit so Bluetooth-Boxen.
Alter, verstehe ich halt nicht.
Was soll das?
Also verstehe ich nicht.
Muss man alle Leute mit seiner Scheißmusik
machen? Ja, und vor allem die hören halt auch wirklich Scheißmusik.
Ja,
das ist halt immer Autotune. Es ist irgendein Hip-Hop mit Autotune, wo ich denke so, Alter, verstehe ich nicht.
Wo ich denke, geil, war ich letztes Jahr auf Tour mit.
Warte mal, das kenne ich doch. Den einen Song.
Was soll der andere mit den 4 Buchstaben? Ja, wie heißt er noch?
Ja, aber wir wären genauso gewesen. Vor 20 Jahren hätten die gesagt, ja, guck dir mal diese Kids an. Ja, die ganze Zeit diese Gitarrenmusik, diese Laute.
Ja, was fällt denen ein?
Die Ärzte.
Die Ärzte?
Ja, was hat man denn damals gehört, so, wo die Eltern sich drüber aufgeregt haben? Die Ärzte auf jeden Fall hier mit der verbotenen EP, mit Geschwisterliebe und sowas.
Oh, ja. Oh, und Claudia hat einen Schäferhund.
Claudia hat einen Schäferhund. Die fette Elke, das darfst du
heute. Fette Elke war natürlich auch ein Hit.
Ich weiß ja nicht mal, ob ich das jetzt gerade noch im Podcast sagen darf, den Namen. So.
Naja, ist ja ein anerkannter Song.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein anerkannter
Song. Kann man ja sagen. Selbst von Elke.
Elke findet den gut. Hat sie gesagt.
Ich wollte gerade sagen, das hat sie damals gesagt.
Was ich gerade rausgefunden habe, und wo ihr mich dran erinnert habt, als ihr die fette Elke gesagt habt, habe ich gerade das herausgefunden. Tagesschau. Ein Transplantationsteam in den USA hat erstmals ein Schweineherz einem menschlichen Patienten erfolgreich eingesetzt. Das genetisch modifizierte Tierorgan wurde dem 57-jährigen David Bennett transplantiert. Bennett leidet an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit. Ihm blieben nur zwei Möglichkeiten: Sterben oder das Schweineherz.
So. Das ist doch mal eine Option irgendwie.
Wenn ihr euch ein Organ implantieren lassen würdet, von welchem Tier und was?
Also wir gehen schon auch davon aus, dass es auch nur die zwei Optionen gibt, ne?
Und das ist
Sterben, jetzt, Sterben
und
das
oder, ist, Tier, oder Tier.
Und das ist jetzt nicht irgendwie lustigen Abend gehabt, was machen wir jetzt noch, sondern das ist schon auch so, okay, irgendwie Schweineherz oder Tod. Boah, schwierig. Aber ich glaube, ich meine, so fern ist das nicht, oder? Ist das Schweine-Game als Versuchsobjekt ist ja relativ gut im Kurs, so, ne?
Ich glaube, man kann sich sogar Haut transplantieren lassen. Also wenn Menschen Brandopfer sind und deren Haut halt nicht mehr reparabel ist, dann kann man sich Schweinehaut transplantieren.
Ja, das kann man. Krass. Habe ich bei Grace Anatomy gesehen.
Und wenn das bei
dann Grace Anatomy stimmt. Man muss ja ganz klar mal sagen, dass Grace Anatomy total die krassen Berater da haben, dass diese ganzen Operationen und so, die da machen, halt auch alle safe sind. Also das stimmt halt schon. Das ist schon richtig. Und Schwein kann man auf jeden Fall. Also
gibt es da so Sekundärliteratur zu? Woher weiß man das?
Grace Anatomy Wikipedia. Also, okay. Da wurde das gesagt.
Sie legen sich hier gerade mit Netflix Wildmann an.
Ich habe wieder angefangen, Grace Anatomy zu
gucken. Du hast ja vollkommen recht.
Ich habe doch nichts zu tun.
Nee, jetzt wo du es sagst, habe ich auch gehört.
Vielleicht hätte ich gerne so Unterbeine von einem Pferd. Einfach den unteren Körper von einem Pferd.
Dann wärst du ein, wie heißen die nochmal?
Ich habe auch gerade drüber nachgedacht.
Irgendwas mit der Mythologie, wie heißen die Viecher nochmal? Ein,
Taunus, wollte ich gerade sagen.
Ja,
Zentaure!
Ja, dann wärst du ein Zentaure. Die finde ich aber ganz schön hässlich.
Das macht einen auch so ein bisschen heroisch direkt.
Total, das stimmt, ja.
Ich hätte ja aber auch nicht das Komplette. Also nicht vier, sondern halt einfach nur zwei.
Ja, haben die ja auch nur. Die haben nur zwei.
Nee, das wäre was anderes. Das gibt's halt nur in der Mythologie, wenn du eine Ziege bist. Und zwar dann bist du ein Satyr.
Aber dann bist du auch geschlechtslos im Übrigen, ne?
Ja.
Ja.
Naja, die haben halt keine Geschlechtsteile.
Das nehme ich in Kauf.
Wenn ich dafür zwei geile Ziegenbeine habe.
Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, wie geil das ist, wenn du so zwei Ziegenbeine hast und schlägst sie dann so übereinander.
Ja.
Wie geil das aussehen würde. Ja, besser als,
okay, das Bild ist da.
Ich möchte gerne ein Minotaurus sein. So, unten ganz normal, oben halt die Kuh.
Ein Delfin.
Delfin.
Delfin, wie bei South Park.
Ich glaube, Delfinhaut ist auch geil.
Ja, die ist so
irgendwo Delfinhaut
hat. Oh ja, das wäre echt geil. Die ist halt sehr schön glatt.
Du bist derbe schnell im Wasser.
Ja, mega, Mann. Du bist richtig schnell.
Und da sind wir wieder bei Netflix Södmann. Könnt ihr euch noch an die Serie damals erinnern, die auf RTL lief? Und zwar Der Mann aus Atlantis.
Ja, klar.
Das sind die drei Donnerstage.
Patrick Duffy war der Mann aus Atlantis.
Ja. Jetzt darfst du erraten, was er konnte.
Der hatte auf jeden Fall entweder so Meerjungfrau-Mann. Gibt's sowas?
Ja, der Meerjungfrau-Mann.
Also, oder der hatte so Schwimmhäute oder so.
Genau,
auf jeden Fall.
Und Kiem.
Also Waterworld-mäßig.
Ja, genau. Ja, genau. Wie Kevin Costner in Waterworld.
Plus Patrick Duffy.
Ja. Eigentlich wie Waterworld, nur anders.
Also Kevin Costner bei Wish bestellt.
Chris halt Patrick Duffy. Stimmt, der Mann aus Atlantis, Alter. RTL, hast recht.
Das war gerade so in der Zeit, damals, als du gerade gemacht worden bist.
Ja, vermutlich.
Also erst 6 Millionen Dollar Mann gucken. Mhm. Dann die 12 Millionen Dollar Frau.
Gab's auch.
Und dann wurde Maxi gemacht.
Ja. Vielleicht aus den Gründen. Und sie gedacht, boah, boah, jetzt aber.
Genau.
Und dann gab es auch Knight Rider.
Und dann gab es Knight Rider.
Ja, Knight Rider, das ist klar. Ja.
Das ja. läuft ja heute immer
aber
noch.
Aber ich habe gerade parallel die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn, weil das habe ich mal geguckt. Es gab doch so eine, es war natürlich viel später, so für dich wahrscheinlich super lame. Aber es gab doch mal, auch RTL natürlich, diese Serie von Hulk Hogan mit diesem Speedboat.
Tropical Thunder.
Tropical Thunder. Oh, das war auch sehr gut.
Das war auch ein heißes Pflaster.
Ja, das war auch, das hat auch wirklich Bock gemacht.
Das mussten wir uns damals reinziehen, als es noch kein Netflix gab. Und heute sind die Kids so verwöhnt, was die für geile Serien bekommen. Ja,
die gucken alles Squid Game und drehen komplett durch.
Ja, das ist das Ding, ne? Nach.
Erinnerst du dich noch daran, wo du nach Hause gekommen bist, wo ihr das allererste Mal Kabelfernsehen hattet?
Das hatten wir nie.
Ach, hör auf, ihr habt kein Kabelfernsehen gehabt?
Ich bin aus einem Haushalt, die sich erst leisten konnten. Oh. Nee, weiß nicht, mit 16 hatten wir unsere Satellitenantenne.
Ja.
Da war ich 16. Und das war 1998 oder so. 1997, 1998 hatten wir Satellitenantenne und das kam das erste Mal ProSieben. Und es war für uns die Erleuchtung. Ah. Aber wir hatten sozusagen auch nur Satellitenempfang oben in der Stube meiner Eltern. Das heißt, ich konnte immer nur Satellitenfernsehen gucken, bis mein Vater dann irgendwann reingekommen ist und wieder ARD angemacht hat.
Ja. Ja, gut, das stimmt. Nee, aber Satellitenschüssel war bei uns auch ein Game, so. Und dann hat es zu doll geregnet oder geschneit und dann.
Ah, ja, stimmt, da gab es immer die Bücherlesen
und Scheiß, ne, ja.
So Game Changer.
Ja, voll.
Kennt ihr das noch, dass man zu Hause Kerzen hatte, weil der Blitz eingeschlagen hat?
Ja.
Kenn ich auch.
Ja.
Hatten wir auch.
Gibt's ja gar nicht mehr.
Also bei uns so die Kerze an sich schon.
Also die Kerze an sich schon, ja.
Und bei uns in der Wohnung
sind schon viele Kerzen.
Also ich weiß noch, dass ich vom Tischtennistraining nach Hause gekommen bin und mich aufs Sofa gelegt habe und ich wollte irgendwas auf ZDF gucken, weil da gab es dann auch irgendwie Viertel vor sieben kam dann irgendwie
die Pfefferkörner.
Colt für alle Fälle oder oh, irgendwie vier Chips. Fäuste, Chips genau, geil, vier Fäuste für ein Halleluja und so ein Scheiß und habe den Fernseher angemacht und auf einmal war da so ein Auto, was sprechen konnte und ich saß halt völlig verwirrt am Fernseher und habe dann gesehen, dass das RTL war und da lief gerade Knight Rider und da war's vorbei bei mir. Da war ich fernsehsüchtig. Danach war alles andere egal.
Ja, ich meine, das war ja nicht nur ein Auto, was sprechen konnte, sondern auch ein Typ, der mit seiner Uhr das Auto anrufen
so,
konnte.
Bitte. So,
bitte. Muss man auch dazu sagen.
Ein geiler Typ in Lederjacke.
Ja, und immer schön hier die Brusthaare raus.
Und da sind wir heute bei der Apple Watch und Tesla.
Ja.
kann ja nicht mal lange dauern.
Nee, eigentlich nicht.
Mir fällt gerade nur ein, weil ich mache jetzt mal eine neue Eierlikörrunde. Teleshop.
Oh mein Gott.
Das Teleshop ist auch echt auf jeden Fall so ein Ding.
Ach,
ich hatte das, also so dieses nachts um vier Kram kaufen.
Ja.
So.
Ja.
Habe ich mich letzte Woche tatsächlich mit einem Kollegen drüber unterhalten, weil er Instagram-mäßig was gepostet hatte, dass er den Nicer Dicer benutzt hat. Und Nicer Dicer ist ja durchaus ein Gerät, was seit langem im Geschäft ist.
Ja, safe, so. Auf jeden Fall.
Was ich auch sehr gut fand, was ich mir dann auch natürlich nachträglich gekauft habe. Also, das hat man so irgendwie,
stimmt,
ganz schön angezählt im Fernsehen gesehen und dachte so, ja, das ist die Revolution. So. Und ich weiß noch, das hat mich zwei, drei Tage danach immer noch so ein bisschen beschäftigt und dann habe ich gesehen, dass das auch irgendwie als nicht original Nicer Dicer, sondern halt irgendwie für eine Null weniger. Und du kaufst einen und kriegst auch nur einen und nicht drei, so. Und da habe ich den gekauft und das ein gutes Gerät. Also Teleshop, muss ich sagen.
Hast du den immer noch, den Nicer Dicer?
Ja, sicher.
Ja, guck mal.
Ja, klar.
Apropos gutes Gerät, wir trinken jetzt den dritten Eierlikör.
Ja. Yam, 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 yam. Prost.
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 Du musst dem Daniel Hüttmann wirklich was bedeuten, weil sonst würde er nicht in der Woche anfangen zu trinken.
Und ich muss heute Abend noch die Katzen füttern.
Und er muss heute Abend noch die Katzen füttern.
Ja, guck, da war so eine Katze.
Nee, du, ja, aber ich hänge mit dem jetzt hier schon seit 95 Folgen in der Astra-Stube rum.
Wirklich?
Und es gibt wirklich, ich kann das an einer Hand abzählen, wann er sich mal ein Bier aufmacht.
Ja, das stimmt.
Und da fällt mir wieder ein, das hast du auch gemacht, als der Johannes Oerding hier war.
Ja.
Und wenn ich dich halt die ganze Zeit nur oben rum betrachte, du hast unfassbar viel Ähnlichkeit mit Johannes Oerding. Ist dir schon, hat dir das schon mal jemand gesagt?
Ich habe keinen Hut auf.
Du hast keinen Hut auf. Wenn ich jetzt einen Hut aufgehabt hätte, dann hätte ich dir den überreicht, dann hättest du den aufsetzen müssen, hätte ich ein Foto gemacht, hätte ich gesagt, Johannes, ich habe hier auf jemanden.
Der Oerding-Hut.
Du siehst aus wie, ohne Scheiß.
Ein bisschen also, schon, ne?
Also beim Johannes Oerding-Ähnlichkeitswettbewerb. Oder Johannes sieht aus wie du.
Ja, lass es uns so rumdrehen.
Ich finde auch, das finde ich viel besser. Johannes Oerling sieht aus wie Maxi. Das
nur weil man ihn kennt, müssen ja. wir ja nicht.
Nur weil er jetzt wahrscheinlich auch bei The Masked Dancer mitspielen wird.
Macht er?
Keine Ahnung, der ist jetzt gerade überall in jeder Show.
Stimmt, das habe ich gelesen, das gibt's jetzt auch. Ne?
The Masked Dancer.
The Masked Dancer. Ich habe das einmal gesehen und finde das ganz schrecklich. Also ich finde das wirklich schrecklich.
Aber war es nicht auch so bei The Masked Singer, dass das auch erstmal nicht so richtig doll funktioniert hat? Und dann ist das so
voll explodiert?
Das irgendwie? Ist es nämlich. Die ersten Folgen waren überhaupt, also das hat überhaupt keinen irgendwie interessiert. Und auf einmal ist das Ding halt völlig explodiert. Und ich verstehe das nicht, weil alleine, wenn einer von diesen Masked Singern sein Kostüm ausziehen soll, ne, also sich offenbart, wer er oder sie ist, das dauert gefühlt 15 Minuten. Das ist am besten machen sie dann noch mal einmal Werbung, bevor er gerade irgendwie das abzieht. Das kannst du dir nicht angucken.
Ich habe gar kein analoges Fernsehen mehr, aber ich habe das einmal geguckt auch tatsächlich. Ey, ich kenne die ja auch alle nicht. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie die Gang, die mal in den Dschungel fährt. So am Ende, okay, weiß Gott so, ne? Wer ist das alles?
Aber The Masked Singer ist wirklich schlimm. Also ich finde das wirklich schlimm und ich habe auch dieses Jahr relativ viel, weil das bei uns halt lief, relativ viel The Voice of Germany geguckt.
Was heißt denn, weil das bei uns halt lief? Ist das aus Versehen angegangen oder was?
Eine Person im Haushalt hat das halt geguckt.
So, Mensch, Barmbek, da läuft es halt noch.
Und das war auch richtig schlimm tatsächlich. Also da waren auch ganz, ganz viele Leute, wo ich gedacht habe, so, warum müsst ihr da hingehen und warum müsst ihr singen? Und dieses ganze Konzept, also das fand ich auch immer, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und vor allem Mark Forster halt auch immer mit dabei.
Ja, redest du jetzt gerade von Mars Singer? Nee, oder
von The Voice of Germany.
Das Konzept ist doch schon seit 10 Jahren klar.
Ja, natürlich ist das klar, darum geht's auch gar nicht. Ich wollte nur sagen, wie schlimm das gerade ist.
Warum? Aber es bleibt doch immer das gleiche Konzept, das erinnert sich ja halt auch nicht.
Ja, aber, also es ist jetzt Mark Forster ist mit dabei.
Die Wut steigt.
Blutdruck steigt.
Was hast du jetzt gegen Mark Forster?
Mark Forster ist mit
Lena
dabei.
Zusammen.
Mark Forster ist mit dabei, Nico Santos, Erdi und Sarah Connor. So. Und
Ray Garvey ist da gar nicht mehr?
Was?
Ray Garvey?
Nee, der ist nicht mehr dabei. So.
Der bereitet sich auf die Tour 2023 vor.
Ja, wahrscheinlich. Und,
zum 8. Mal verschoben.
Mark Forster und Nico Santos sind irgendwie, weiß ich nicht, man denkt, da sitzen so 12-jährige Jungs. Wie die so miteinander agieren. Und ab und zu denke ich so, ihr könnt euch beide nicht mal alleine die Schuhe zubinden. So kommt das rüber. So, weißt du, so eine Sarah Connor, die sitzt da und hat halt irgendwo eine Meinung. Das finde ich auch immer cool. Die sagt auch einfach, nee, das ist scheiße, finde ich nicht gut, darum habe ich mich nicht umgedreht, bla bla bla. Und Erdi ist meistens immer so, ach, ich möchte allen gefallen. Ich finde das ganz gut, gleich gibt's wieder ein Bierchen Bros. Oder so. Keine Ahnung.
Ja, genau.
Bros, so. Aber irgendwie Nico Santos und Mark Forster, wie so 2 12-Jährige, die sich nicht mal alleine die Schuhe zubinden können.
Apropos nicht Schuhe binden. Thema Klettverschluss, über Kreuz oder gerade? Stell ich mal die Fragen.
Oh, gerade. Ich fand das immer total scheiße, wenn Leute sich über Kreuz geklebt haben.
Gerade.
Es gab ja auch irgendwann mal die Zeit, dass Menschen sich die Hose andersrum angezogen haben, weil Crisscross halt so in gewesen ist.
Kennst
du
Ernst?
Ja, kennst du nicht Crisscross?
Ja, also sagt mir voll was, aber ich wüsste jetzt nicht, dass er die Hose falsch rum anhatte.
Ja, das war ja das Coole bei Crisscross, dass die Hose halt einfach umgedreht haben und sozusagen hier Hosenstall hinten am Arsch.
Marketing-Genie.
Willst du ein peinliches Geständnis hören?
Du hast die Hose Chris, du hast nicht nur die Hose Criss-Cross getragen, sondern du hast auch die Klettverschlüsse X-mäßig geklebt.
Nee, damals, wo Criss-Cross so in waren, auf dem Dorf, haben wir eh zu der Zeit alle Hip-Hop gehört, aber eher so dieses Public Enemy-Zeug und Run-DMC und dann kam ja auf einmal Criss-Cross, so. Und die waren ja so jung, wie alt waren die da? 12, 13 oder so? Das waren ja wirklich Kiddies noch. Und, eigentlich waren wir ja cool, weil wir Public Enemy und Run-DMC gehört haben. Und dann kam Criss-Cross, dann sind wir nicht mehr cool gewesen. Weil
falsche Ausfahrt.
Damn. Ne, irgendwie, irgendwas ist da falsch gelaufen. Und dann haben wir uns wirklich, da sind wir mit der Schule, das weiß ich noch, nach Soltau gefahren, in Heidepark. Nee, Heidepark-Soltau? Ja, genau, Heidepark-Soltau. Und wir waren mit 5 Leuten da, die halt wirklich alle ihre Hosen verkehrt rum hatten und ihre Pullis halt auch, weißt du, so richtig scheiße. Das war richtig kacke. Das haben wir aber auch erst nach diesem Heidepark-Soltau-Ausflug gemerkt, wie scheiße wir sind, weil die Leute uns alle ausgelacht haben.
Jetzt ist eine Frage. Hosen falsch rum, Bezug Hip-Hop, Hosen ja wahrscheinlich relativ breit. Wie funktioniert das mit dem Gürtel?
Das kann ich dir gar nicht mehr sagen.
Andersrum halt.
Machst du den innen längs denn?
Wieso? Nein.
Na, weil die Schlaufen hast du dann ja drin.
Nee. Du drehst sozusagen so, den Hosenstall
genau, ja, nicht ja, auf links, sondern nicht auf links, genau. Verstehe. Alles okay, einfach nur, ne, alles einfach nur andersrum.
Okay, verstehe.
So. Ja, ja. Boah, das ist ja richtig Banane. Total bescheuert. Wir sahen
aus wie die Geldbeutel, richtig geile Nummer. So.
Ey, wir sahen aus wie die letzten Wichser.
Ja, hast du den halt vorne. Merkst halt nicht, dass dir jemand den Geldbeutel aus der Tasche klaut.
Das stimmt. Das ist ein Vorteil.
Stell ich mir komisch vor.
Aber das haben wir damals nicht verstanden. Wir waren auf dem richtigen Weg mit Public Enemy und Run DMC und dann sind wir, genau wie du sagst, eine Ausfahrt zu früh rausgefahren mit Criss Cross.
Welchen modischen Fauxpas hättet ihr gerne ausgebügelt aus eurer Vergangenheit?
Es ist auf jeden Fall, ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden, ob Schwämme unter der Zunge oder Fettlasers so ein bisschen schwierig waren. Es war auf jeden Fall ein Schuhthema bei mir jetzt.
Schwämme unter der was?
Unter der Zunge, am Schuh, weißt du, dass der so dicker war, so in den Skateboarder-Zeiten.
Ja.
Da war so der Osiris D3 zum Beispiel, war so ein Schuh, den man damals getragen hat, der war so breit wie jetzt zwei Schuhe von mir. Da hat man immer versucht, so dass das alles ein bisschen dicker wird, so. Und erst hat man sich das Socken drunter gestopft, glaube ich. Und später, wenn man halt so der richtige Pro sein wollte, dann gab's auch, ich glaube, da hat auch irgendeine Firma, natürlich hat das irgendeine Firma, extra so Schwämme dafür verkauft. Ja,
Filas hatte das auch.
Garantiert, ja, klar.
Filas hatte das auch.
Und dann wurden die so dick und sahen eigentlich aus wie so ein Klumpfuß.
Ja, das war super, also
total aus. Banane. Und dann, wenn du es dann so richtig wissen wolltest, dann hast du so bunte Fettlaser da noch durchgezogen.
Ach, Fettlaser heißt halt
die dicken Schnürsenkel.
Das stimmt. Das hatte ich eine Zeit lang auch.
Sieht schon echt Panne aus, so.
So mit Ease-Schuhen und die Ease waren halt immer fett. Und was gab's noch? Ease und
Osiris auf jeden Fall.
Osiris, genau.
Total.
Und jetzt sind wir bei Vans geblieben.
Ja,
die ewige liebe Vans, oder?
Ich sag dir, wie es ist. Ich hab's wirklich probiert, auch so im Winter irgendwann. Irgendwann kommt man auch in so ein Alter und denkt so, so ein Winterschuh, hätte jetzt mal was. So. Und dann kauft man sich so ein Ding für irgendwie zu viel Geld, weil man denkt, also sobald das Winter ist, ist das ja eh teuer. Und dann kaufst du das und findest das immer kacke.
Ja. So. Ich habe auch so ein paar Schuhe zu Hause stehen.
Und dann geht das einfach, man darf sich irgendwann nichts mehr vormachen.
Nee. Das ist doch Quatsch.
Das ist wirklich Quatsch. So.
Ich habe damals Winterlederstiefel gehabt, so mit Lammfell-Einlage. Die waren damals tierisch teuer und meine Eltern haben sich bestimmt auch irgendwas abgespart dafür, dass ich mir irgendwie so für 120 Mark solche Schuhe leisten konnte, damit ich im Winter warme Füße habe. Habe ich immer Turnschuhe angehabt, weil ich die immer scheiße gefunden habe. In Verbindung, ich hatte, glaube ich, irgendwann in der Grundschule mal so ein Propellermützchen.
Also,
so ein Fliegermützchen. Also nicht mehr oben mit so einem Propeller oben
drauf. Ach so, ich dachte auch, du hast einen Propeller drauf gehabt.
Das hätte jetzt geil gefunden.
Das wäre geil gewesen.
Nee, aber so ein Fliegermützchen, so, wo du vorne so eine Kappe gehabt hast und die ging dann so umschlossen, so um die Ohren, dann konnte man hier sie so zubinden.
Ach so, okay, ja. Für den Winter meinst du?
Für den Winter, genau. Für den Winter und dann mit diesen Schuhen und du warst auf jeden Fall Mobbing-Thema Nummer 1.
Ja, aber warm.
Ja, warm bis zur Bushaltestelle, da konntest du das Ganze irgendwie in eine Tüte reinpacken und erstmal ohne hinlaufen.
Ja, das ist schon ein Dress, der ist gefährlicher als warm eigentlich, ne?
Ja,
also so
lieber sicher in der Schule vor Kälte oder lieber sicher vor Schule vor Mobbing?
Ja.
Was war deine schlimmste Frisur?
Oh, das zieht sich noch bis in den Zivildienst mit rein.
Wo soll ich anfangen?
Ja, ich hab die Haare mal so lang gehabt wie Max gerade vor uns.
Ja,
krass,
aber
echt?
Ja, ohne Scheiß, genauso lang, bloß halt nicht so schön.
Na, also ich habe einfach nur eine Mütze auf, die verdeckt einiges.
So. Gibt's ja auch in kurz oder?
Die Mütze, ja.
Oder wärst du halt zu Hause immer noch?
Nee, ich hatte immer eigentlich immer kürzere Haare. Also ich war jetzt nicht so der so klassische Fußballerfrisur-Typ so wie man das früher kennt, so alles kurz und vorne hochgegelt, hatte ich natürlich auch mal so als Kind. Ey, das ist schon auch so ein Corona-Ding tatsächlich. Also ich war jetzt nie so der jeden zweiten Freitag zum Friseur rennt. So. Ich habe das schon auch gut rausgezögert, so auf 4-5 Monate. Aber jetzt weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal war.
So. Was sagt deine Frau dazu?
Ja, die hat...
Schatz, wo ist mein Zopfband?
Spitzen geschnitten. Du hast ja Spliss. Ja. Und man kann da ja auch so haarpflegemäßig, kann man ja auch schon ausrasten, wenn man das will. Ne?
Ja.
Will ich aber nicht. Und deshalb muss man die, wurden mir mal Spitzen geschnitten. Aber, also irgendwann muss ich das auch mal machen. So, aber irgendwie gerade ist ganz okay. Ist jetzt auch kalt.
Ich wollte gerade sagen.
So, jetzt ist auch Quatsch eigentlich.
Ich hatte mal, ich weiß nicht wie alt, ich hatte mal so ein Schwänzchen hinten. Kennst du das noch?
Ja.
Ja, also.
Jeder hatte mal ein Schwänzchen.
Aber so Schwänzchen hinten ist so ganz kurz vor Pflaster auf dem Auge, ne?
Ja, ja. Weißt du, ja, so ja, auf jeden, ja, ja. Doch, auf jeden, auf jeden Fall. Klar, Hauke, auf jeden Fall.
Pflaster auf dem Auge, ja. Und so eine Knetbrille, ja, weißt du,
die das
so
war das Allerschlimmste. Dieses Schwänzchen-Ding ist das Allerschlimmste gewesen, wirklich. Das
fand ich auch fies.
Boah, ich habe Bilder gesehen. Also, es gibt Bilder, also, es geht gar nicht.
Hatte ich nie zum Glück. Ich hatte nur mal irgendwann, als ich in Deep Down Erlangen, was echt so ein richtig hartes bayerisches Pflaster ist. wo ich gedacht habe, jetzt werde ich Punk. Hatte ich mal grüne Haare, aber so Spike-mäßig, weißt du, so alles hochgegeben, knallgrün. Und wenn das so ein bisschen rauswächst, weil du musst die ja erst bleichen und so, und dann sind die halt blond und dann ist das grün und dann sieht das schon so ein bisschen vergammelt aus irgendwann, ne? Weil du hast so dann grüne Spitzen, dann wird das so blond und dann wird das so, naja, was ist das, Straßenköder-braun-blond. Gedöns. Und dann ist das schon komisch. So, ne? Das ist, ja, da hast du dann so roundabout irgendwie 3-4 Farben auf dem Kopf und das ist schon schwierig.
Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du nach BWL gesagt hast, du, ich fahre jetzt auf Tour?
Das war fairerweise zum Glück echt cool. So, weil mein Vater schon auch, der war immer Musiker, hat früher super viel Mucke gemacht, wie so Dixieland, Jazzkram und so. Und hat dann erst so mit, als mein Bruder geboren wurde, der ist 3 Jahre älter als ich, da hat er so gesagt, okay, ey, ich mach jetzt mal irgendwie was Ordentliches, was sicher ist und so. Und ist dann in eine Festanstellung völlig weg von Musik und hat nur noch so zu Hause im Keller, der hatte immer so, wir hatten im Keller immer irgendwie so einen Raum, wo ich habe ganz lange Schlagzeug gespielt früher und er hat immer Klavier, der kannte halt irgendwie so Klavier, Schlagzeug, Gitarre und es war immer so sein Ding. Und mein Bruder ist vor mir schon in die Musikbranche abgedriftet und da waren die echt cool. So, das hat auch mein Vater immer echt supportet, so, weil er fand das eigentlich gut. So, der war halt immer so, ey, das konnte ich irgendwie dann nicht machen oder ich hab's nicht gemacht, so, zieh durch und ey, solange ich irgendwas habe und wenn es bei dir scheiße läuft, so, dann gucke ich, dass ich dir irgendwie helfen kann. Ich bin nicht so der Typ, der dann gerne sagt, ja, hilf mir bitte, sondern weil ich auch schlecht zugeben möchte, dass es vielleicht gerade nicht geil läuft. Aber ich hatte da so, was das angeht, immer so weit den Support, dass ich nie ein schlechtes Gefühl dabei hatte. So. Und ich für mich und natürlich auch für meine Eltern, klar, habe ich halt dieses Studium fertig gemacht, so, weil ich gedacht habe, gut, das habe ich jetzt angefangen. Ja, bis ich dann wusste, was will ich überhaupt machen, war ich aber auch schon so weit, dass ich sage, komm, jetzt zieh halt noch eben durch. Ich habe dann auch schon in Berlin gewohnt. Ich habe dann nur noch so Fächer belegt, die meine damalige Freundin eben belegt hat, weil die hatte alle Unterlagen. So.
Macht Sinn.
Und ey, also ich glaube, wenn ich da so ein bisschen tiefer eingestiegen wäre in diese Materie, hätte ich auch bestimmt andere Fächer belegt, die mich mehr interessiert hätten. Aber darum ging es ja dann nicht, sondern nur um irgendwie, lass mich da durchkommen schnell, ich will das abhaken. Deswegen war das eigentlich alles cool.
Ist der Alte denn so, dass er auch mal sagt, so, hier hast du ein paar Videos und erzähl mal, wie war es denn da auf Tour mit denen? Und
ja, doch. Also der war schon immer sehr interessiert. So. Den hat es schon interessiert. Der kam auch immer eigentlich zu allen Shows, die ich irgendwie dann in Erlangen, Nürnberg oder sowas hatte. Egal, ob es jetzt so voll sein Ding war. Und ich meine, der war richtig doll, so Eric Clapton, Joe Cocker, Beatles, so das Ding eigentlich. Ne? Aber der hat sich trotzdem immer alles angeguckt und fand das immer spannend, wie das heute so funktioniert, ne? So, und der kam zu Shows, wenn mein Bruder da war oder wenn ich da war mit irgendwem, dann der kam eigentlich immer vorbei, da fand das immer gut. So, und das war für mich persönlich schon gut zu wissen. So.
Geil, bist du dann auch mal so super busy denn gewesen? Ja, Vater, setz dich mal hin. Ja, hier, mach doch mal ins Dach rein, der vorne. Ja, meine Angestellten, die machen das schon. Ne?
Ja, das macht der Pöbel. Nein, nee, der kam schon, also oft kam der schon mal so auf den Nachmittag, wollte sich das so ein bisschen angucken, aber der ist ja echt. Also das war so super pflegeleicht, ne? Weil der weiß ja irgendwie, ey, man hat dann da zu tun, so, der setzt sich dann da hin, dann gebe ich ihm Kaffee und dann freut er sich, so, ne?
Was macht dein Bruder?
Jetzt ist er festangestellt, seit, 4 Jahren oder so. Okay. Der ist jetzt bei Sennheiser festangestellt, aber der war ganz lange als Systemtechniker unterwegs.
Ah, guck an.
So, und hat PA gebaut für diverse Leute so und war dann, der war dann auch irgendwann so, oh, ich habe das jetzt, glaube ich, so ein bisschen durchgespielt, so, und mit irgendwie dann 2 Kindern und so, hat er gesagt, oh nee, jetzt reicht, ne? Und dann hat er sich da anstellen lassen und hat aber auch gesagt, so, Leute, ey, also jetzt verstehe ich, wie man Geld verdient. Das ist ja totaler Quatsch, was wir da gemacht haben. Das ist ja totaler Käse. So, wir sind da irgendwie 17 Stunden am Tag, machen wir Kram und dann, das ist ja Quatsch, jetzt so 13. Gehalt und Weihnachten und Urlaub und machen wir dies, machen wir. Aber ich muss auch sagen, ich meine, jetzt, wo ich da angestellt war, erst auf dem Bau, dann war ich noch bei so einer Agentur, aber das war echt so gar nichts für mich. Da muss ich sagen, es hatte schon was, auch so auf dem Bau, freitags gehst du irgendwie 13, 14 Uhr nach Hause und ey, interessiert halt auch einfach niemand mehr. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die egal ist so, weil wenn ich auf dem Bau Häuser, also dann kann das jeder, so, ne? Und das hatte schon was, aber mir hat das schon ganz schön doll gefehlt. Das ist schon so mein Ding, das bin ich so und ich hab, da merkst du schon, ja, es hat Bock gemacht, aber ey, das will ich nicht machen, so. Ich will mein Ding machen und ich habe Bock, 4 Wochen oder so oder 5 Wochen auf Tour zu sein und dann 2 Wochen auch wirklich Vollgas zu Hause und dann wieder los oder so, ne? Das ist schon das, was ich besser finde, so. Jetzt weiß man es halt wieder.
Aber du bist auch Papa.
Ja.
Ja. Kommt deine Frau damit klar?
Ja, also wir haben das schon so weitestgehend so organisiert, ne? Also ich meine, früher war das schon doller. Mhm. Also da war schon auch eher so, okay, ich fahre nach Hause, pack kurz um und fahr mit der nächsten Produktion los, so, ne? Aber auch das, muss ich sagen, finde ich jetzt eigentlich ganz geil. Das entzerrt das so ein bisschen und es ist ja auch, ne, ich meine, klar, früher bist du halt für ein Abel und ein Ei losgefahren, da musstest du ja auch ganz anders arbeiten.
Ich wollte gerade sagen.
Und jetzt sagst du natürlich auch, okay, vielleicht mache ich jetzt einfach auch nicht mehr jeden Kram so auf und nicht mehr alles, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Und dann bin ich lieber irgendwie 2 Wochen zu Hause. Und das ist ja irgendwie auch ein Konzept. So. Total. Stell dir vor, am Ende machst du so, hast du einen festen Job, gehst morgens um 8 aus dem Haus, kommt abends um 19 Uhr nach Hause. Was hast du dann noch? Eine Stunde vielleicht mit deinem Kind? Mhm. Und dann am Wochenende, wo du eigentlich auch am Arsch bist, so, und dann ist das auch Quatsch. Und so bin ich dann lieber, ey, dann bist du 2 Wochen zu Hause. Oder du sagst mal, okay, cool, ey, da hat jetzt ein Monat die Kita zu zum Beispiel. Und dann bin ich da irgendwie 2 Wochen da, komplett. Oder bin ich einen ganzen Monat da oder so. Dann ist das geil. Ja. So. Und das funktioniert für mich gut. So. Ich kann mir aber auch vorstellen, beziehungsweise ich verstehe auch, wenn Leute das nicht cool finden oder damit nicht klarkommen. So, ne? Aber ey, ich für mich und wir für uns, das hat gut funktioniert. So, das ist das, wie es geht am Ende des Tages.
Und das Schöne ist auch, glaube ich, auch, man lernt sich zu vermissen.
Ja.
Ja, safe.
Aber auch da muss man halt sagen, ne, ey, so ein Beziehungskonzept ist halt nicht für eine Pandemie gebaut, ne? Das hat tatsächlich, also ich habe es
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Beziehung heißt Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Aber das hat tatsächlich auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, weil den Spruch hatte ich tatsächlich von einem Kollegen, der gesagt, da habe ich irgendwann gefragt, so, und wie läuft es bei dir so? Ich wusste, der hat kurz vorher irgendwie ein Haus gekauft und so. Es war, da dachte ich, ja, so Zeit mit der Familie ist ja schön, aber so viel? Und das war so, ja.
Ja, man kennt es halt anders, ne? Das ist
man
halt,
kennt es anders. Das, und das ist halt das komplette Ding. Leben ist ja so aufgebaut, dass es halt so funktioniert.
Ja.
Und fairerweise, wenn man nicht zu Hause ist, ist man jetzt auch nicht so der Typ, der die Regeln für den Alltag aufstellt, ne?
Ja.
So. Und dann bist du da und denkst, go, jetzt bin ich da, jetzt mache ich mal Regeln für den Alltag und kommt so Mittel an.
Nee, ich wollte gerade sagen, das kommt so Mittel an. Also dann muss man sich dann halt auch schon unterordnen bei der Person, die halt die Regeln gemacht hat, damit sie für sie funktionieren.
Klar.
Ganz klar. Absolut.
Du bist ja nicht der Oberbürgermeister.
Ja, nee, du bist ja nicht der Oberbürgermeister, genau.
Hast du ja heute erzählt, Oberbürgermeister im Heiligenhafen.
Genau, wenn der Oberbürgermeister ein Schild aufstellt, wo steht, hallo, bitte nicht hier an die Kante gehen, das könnte abbrechen, dann hält sie dich daran, weil der Oberbürgermeister das sagt.
Und der hat recht.
Und der hat ja immer recht.
Das ist halt der Unterbürgermeister.
Ja, oder so ganz, ganz frisch beim Ordnungsamt. Ja. Regeln durchsetzen.
Regeln so ein durchsetzen. Dringend.
Aber auch dringend. Da bin ich leider schlecht.
Wir bekämpfen das Symptom. Ah, aber nicht die Krankheit.
Ja.
Ja. Hier, wenn wir schon wieder alle wieder bei dem Kinderthema sind. Zweite Frage von Fiete.
Fiete Frau. Du Hauke, was ist eine Hansestadt?
Eine Hansestadt? Ja, das ist immer schön am Wasser mit Hafen und allem. Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg.
Hansestadt Stade.
So.
Aber warum heißt es Hansestadt?
Das hat der ja nicht gefragt. Er hat nur gesagt, was eine Hansestadt.
Weißt du, was eine Hansestadt
ist? Oh Mann, ey, das wusste ich bestimmt mal und das ist bestimmt derbe peinlich, dass ich jetzt nicht weiß.
Ist Stade auch eine Hansestadt?
Ja.
Echt?
Ja.
Okay, dann wird's schwer. Also Hansestadt Rostock ist ja auch eine Hansestadt.
Ja.
Hat auf jeden Fall was damit zu tun, mit Hafen, mit Häfen.
Das habe ich auch schon
definitiv. Gedacht. Also
bestimmt hat irgendwas mit Handel.
Ja, ja, so, Handel auf jeden Fall. Schifffahrt etc. Ja. Ja, ja, definitiv.
Matrosen, Schnaps.
Prostituierte. Nee, Umschlagsplätze, glaube ich, einfach für Waren.
Genau. Die Hanse war früher, man hat es nämlich die Hanse genannt, die Hanse war früher eine Gemeinschaft von Kaufleuten.
So.
Und die haben sich sozusagen zusammengeschlossen in den ganzen Häfenstädten und waren sozusagen die Hanse. Und irgendwann wurde halt aus diesen Norddeutschen, es sind halt nicht Norddeutsche, Norddeutsche Hilfe, wurden es irgendwann Hansestädte. Wurde so übertragen. Mhm. Aber es ist eigentlich im Prinzip eine Gemeinschaft aus Leuten.
Na gut, war ja gar nicht so weit daneben.
Nee, es war ja auch nicht daneben. Aber finde ich auch total interessant.
Ich finde, er stellt gute Fragen. Das muss
ja,
man,
auf jeden
das
Fall.
Muss man ihm lassen.
Also das muss man wirklich sagen. So, er hört gute Musik und er stellt auf jeden Fall gute Fragen.
Ja, gucken mal, wie lange wir den Podcast noch machen. Vielleicht werden seine Fragen halt immer weniger intelligent, je mehr er in die Pubertät kommt.
Das kann ich sagen. Wie alt ist Fiete denn jetzt?
7, 8. Der müsste irgendwann jetzt bald Geburtstag haben. Könnte auch jetzt schon 8 sein. Aber Fiete ist eigentlich schon für sein Alter relativ groß. Also
wie 9.
Also ja, genau. Ja. Andere Kinder schätzen ihn als viel älter ein. Aber er ist vom Geiste, also er ist ein super intelligenter Typ, aber vom Geiste agiert er halt noch wie so ein 7-Jähriger. Aber andere Kinder denken schon, der ist schon viel älter.
Das ist dann der für die anderen als erstes Schnaps kauft.
Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Ja, definitiv.
So, dann
Fiete, das darfst du aber nicht machen, für andere Leute Schnaps kaufen. Das macht man nicht.
Hauke, was ist Schnaps?
Ja, genau. Hauke.
Lecker.
Hauke, was ist Eierlikör?
Boah, ich habe von diesem Eierlikör, ne? Ich habe schon richtig Bauchschmerzen. Das liegt daran, dass ich heute nichts gegessen habe, weil mir wurde nämlich angedroht, mit dir essen zu gehen.
Es könnte auch sein, dass wir einfach vielleicht noch einen trinken müssen.
Gibt es noch irgendwas, was du aus deinem Job erzählen wolltest? Wir haben relativ wenig über deinen Job eigentlich erzählt.
Das finde ich aber gar nicht schlimm.
Findest du nicht?
Finde ich auch nicht schlimm.
Ist ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch heute. Ja. So, eigentlich so als Typ. So, da geht es halt gar nicht um dein Wissen, dein kompetentes Wissen und was du über den Job erzählen kannst, sondern einfach so als Typ, den wir mal einfach dabei haben.
So, ja, das ist, glaube ich, das ist mein großer Vorteil.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, es ist immer lustig. So. Bisher hat sich noch keiner beschwert.
Ja, du kommst ja halt auch mit allen gut klar.
Ich komme tatsächlich ganz gut klar mit allen. Es ist halt eher so, ich habe ja lange auch, ich meine, gerade so in den letzten Jahren, wo dieser ganze Hip-Hop-Autotune-Quatsch einfach so relevant geworden ist und das Ding war, was Tickets verkauft hat und das Ding war, was am Ende halt natürlich irgendwie auch Geld über hatte, um Leute wie mich zu bezahlen. Das hat mich ja schon doll so aus dieser ganzen Punkrock-Indie-Ecke, wo ich halt herkomme, dann da natürlich auch so ein bisschen reingespült. So, ich kann wirklich allem irgendwie was abgewinnen, solange das irgendwie gut gemacht ist, gerne irgendwie, ob... Na klar, wenn das mit einer Band ist, ist das immer geil so. Oder dann wird das für mich irgendwie immer verständlicher. Aber ich find's nach wie vor echt schwierig, so diesen ganzen, ey, dann kommt jemand, drückt Play und dann kreischt da halt irgendein Künstler drüber so. Und dann denkst, da kann's doch jetzt nicht sein. So,
warum stehen hier 5000 Leute?
Dann stehen da 5000 Leute und drehen komplett durch. Also kein Wort davon wahrscheinlich selber geschrieben oder so. Und das ist einfach weder wahnsinnig geil produziert, noch ist das in irgendeiner Art und Weise geil abgeliefert. Am Ende des Tages geht es halt darum, dass möglichst viel an der Bühne brennt parallel und Konfetti fliegt und was, schieß mich tot so, ne? Aber das ist schon das, was mich so ein bisschen doll genervt hat. Und da ehrlich gesagt bin ich aber gerade relativ zuversichtlich, dass dieses ganze Band-Ding irgendwie, dass Gitarren auch mal wieder eine Rolle spielen, dass das so ein bisschen wieder zurückkommt und ein bisschen höheren Stellenwert kriegt. So.
Also ich glaube auch, dass ganz viele Künstlerinnen jetzt auch
größere, das merke ich schon,
ihre Bands mitnehmen.
Oder ja, was, ja,
was
genau.
Heißt Bands also, mitnehmen, aber eine Band mit auf Tour nehmen, weil sie einfach merken, dass es live viel, viel geiler ist.
Macht es halt einfach auch schon geiler. So, dann kann ich damit auch schon wieder noch mehr anfangen. Ja. Aber wenn du dir halt so, ich finde das irgendwie, ich komme halt aus diesem, wir fahren irgendwie zu 6 in einem Sprinter los und wir sind halt irgendwie eine Band und ich und maximal ein Tonmann oder so und dann dengeln wir halt irgendwie los und dann machen wir das. Ist so ein bisschen wie, ich hab die Folge gehört mit Frieda. Mhm. Frieda ist auch irgendwie ein Bekannter von mir, so, kennen uns auch schon relativ lang und der hat ja auch viel so Sachen gesagt und ich dachte so, ja, aber genau so ist es auch irgendwie, ne? Das ist irgendwie, man kommt so aus dieser Zeit und dann rutscht man so rein und ist mit Leuten unterwegs, die diese Zeit aber gar nicht kennen. Mhm. Weil die halt so von 0 auf 100 irgendwie extrem bekannt wurden und halt straight so 5000er-Läden voll gemacht haben. Und gar nicht wissen so, ey, wie ist denn das eigentlich? So, sich irgendwie Publikum zu erspielen und so. Und irgendwie Shows zu spielen, wo man drauf zahlt und so, ne? Das kenne ich jetzt nur so aus meiner, klar, ne? Also ich meine Mucke war auch nicht geil, deswegen habe ich logischerweise sowieso immer drauf gezahlt. aber das ist halt schon das, was mir so manchmal ein bisschen flöten gegangen ist. Und das hatte ich jetzt geilerweise im Sommer wieder ein bisschen mehr so. Obwohl es ein komischer Sommer war, also diese ganzen Picknick-Sachen und sowas. Ne? Ich bin da bei Joris eingestiegen zum Beispiel und auch da, ne, das mag für den einen oder anderen auch irgendwie so weichgespielter Popkram sein, aber ey, das sind einfach alles geile Leute so. Das sind geile Musiker, die machen das Ding, weil es denen Spaß macht so. Du merkst, die machen halt einen Soundcheck und wenn der durch ist, machen die halt Mucke, weil sie es geil finden so. Und da stand ich dann schon so, gerade auch natürlich nach dieser ganzen Zeit und dachte so, geil. So, das ist das, warum man eigentlich mit diesem ganzen Quatsch angefangen hat. Weil es Leute gibt, die Bock haben, Mucke zu machen und damit irgendwie durch die Gegend fahren und damit irgendwie Geld verdienen. Und nicht so, ey, das Schönste auf der Tour für mich sind Off-Days. Hä? Was? So, da komme ich nicht dahinter. So.
Ja. Der letzte Wutanfall, der dir einfällt gerade, wie laut und warum?
Jetzt jobbedingt oder
generell? Ja, jobbedingt. Irgendwo in der Halle, wo ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du bist halt eigentlich, wenn du mal...
Oh, das dauert tatsächlich noch, weil ich finde, man kann ganz viel, das kann man irgendwie regeln und man findet für alles irgendwie eine Lösung, so, ne? Ich bin auch ein Typ, der ganz, ich lege schon Wert drauf, vieles vorab einfach echt dingfest zu machen, so, dass man nicht hinkommt und es gibt irgendwelche Überraschungen, gibt's natürlich immer, aber so, dass man die relativ gering hält. So, das ist, deswegen so Wutanfall, boah... Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Liegt natürlich aber auch echt daran, dass es einfach lange nicht mehr in der Halle war. So. Und ey, so Picknick und Strandkorbkonzerte, die muss man nehmen, wie sie kommen. So. Ist, da kann man auch kein Hackmack machen. So.
Also ich kann nur sagen, auf der Eloy-Tour, wo wir beide waren,
ich passen, ja.
gab es ein paar Situationen, wo wir relativ wenig Hands hatten.
Ja, gut.
Nee, das meine ich gar nicht mit dem Ausraster. Aber da zum Beispiel war Maxi der Erste, der nur Küche jetzt mal gesagt, wir hatten einen Caterer mit, einen Koch, der wahnsinnig viel Scheiße mit hatte. Auf Trolleys und in Cases. Und das war alles arschgranatenschwer. Und es musste halt alles immer hinten an den Nightliner, da war ein Trailer dran, da musste das rein. So. Und Maxi war immer der Erste, wo man dann gemerkt hat, okay, es sind keine Hands da und eigentlich brauchen wir die Hands, um die Bühne abzubauen. Er war immer der Erste, der sofort hat gesagt, okay, dann packen wir jetzt mal die Küche ein. So. Und dann war Maxi unser Busfahrer damals und ich, so, wir haben dann halt Merch und Küche, weil das zusammen
war. Ja, und der Koch.
Und der Koch, genau. Ja. Und der Koch, wir haben halt den Scheiß eingepackt. So, ne, was eigentlich Hands gemacht haben, hätten sollen, wie auch immer. Und man hätte es auch irgendwie hingekriegt, das alles nach der Bühne zu machen, aber.
Ja, aber ne? Das war zum Beispiel auch gerade bei der Tour ja wirklich auch einfach so, dass sie nicht geil verkauft war. So. Ja. Und man muss da auch ein bisschen gucken, so, ich meine, die Kosten sind ja sowieso ins Unermessliche da irgendwie explodiert. Ey, und dann bin ich auch wirklich der Letzte, so. Ich hab ja immer Bock, dass alle eine gute Zeit haben, so. Und wenn ich da bin, ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag in meinem Büro zu sitzen und zu warten, bis ich Zahlen kriege und dass ich die abrechne und gucken, dass die Kühlschränke mit dem Kram voll sind, den der Künstler haben will. Ja, klar, mache ich das. Aber wenn parallel irgendwas anliegt, so, ja, klar, mache ich. Habe ich Bock drauf. Wir sind irgendwie jetzt als Team unterwegs, so. Ich will, dass wir alle eine geile Zeit haben. Ich will, dass das alles läuft. Ey, und wenn ich dann da irgendwie eine Küche mit einbaue, so, dann ist das so. Das ist doch fein, so.
Aber das fand ich halt cool, weil das machen andere Tourleiter halt nicht. Dann ist das halt so, okay, dann haben wir halt zu wenig Hands, dann warten wir, bis die Bühne jetzt abgebaut ist und dann machen die den Scheiß, aber wir kommen alle viel, viel später weg.
Ja, so, aber ne? Ich will ja auch irgendwann Feierabend trinken, so, ne?
Das ist halt so, ne? So, und darum haben wir den Bums halt immer gemacht.
Ja, einen cholerischen Typen kannst du auf der Tour nicht gebrauchen, ne?
Nee, das sowieso konnte ich nicht. Aber auch noch nie was mit anfangen. Nee. So. Nee. Fand ich immer anstrengend.
Ja, finde ich auch immer sehr, sehr anstrengend.
Also manchmal wünsche ich mir schon auch, glaube ich, von mir so, dass man manchmal einfach auch ein bisschen früher straight sagt, so, ey, nee, so machen wir es nicht. Mhm. Das ist auch schon deutlich besser geworden, ne? Am Anfang, wenn man so rookie-mäßig da reinfällt und denkt, oh, ich mach das jetzt mal und bin mit allen cool. So, das kannst du ja auch nicht ewig machen, weil irgendwann, ne, jeder versucht ja irgendwie Kosten zu sparen. So. Aber manchmal denke ich mir schon so, okay, ey, da hätte ich vielleicht einfach schon mal so 10 Minuten vorher sagen müssen, ey, nee, Digga, das geht nicht. So, wir machen das jetzt so. Und das, ja, ich glaube, da hätte man sich manchmal ein bisschen Zeit sparen können. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon immer, dass es eine Lösung gibt, so, und wenn man irgendwie gut reden kann und sagt, ey, pass mal auf, dann machen wir es halt einfach so und lass uns doch einen Kompromiss finden und so. Und mit den meisten örtlichen Promotern in Deutschland, die kenne ich ja nun mal jetzt irgendwie nach so einer Zeit, ist das ja auch machbar. Klar gibt es immer so den einen oder anderen, wo man weiß, dass es nicht geht und dann geht man da natürlich auch ganz anders ran, aber so in Richtung Wutanfall, würde ich sagen, ist gab's jetzt nicht und macht auch meistens keinen Sinn, finde ich so. Okay. Ist irgendwie Quatsch.
Ich finde, man zieht halt auch die ganze Stimmung mit sowas runter. Das ist halt so.
Ja, voll.
Ne?
Also sowas ist halt dann immer schwierig, auch so zu verheimlichen, so vor dem Rest.
Yeah,
weil man ja nicht will, dass alle eine scheiß Laune haben, nur weil man selber mit irgendeiner Situation nicht zufrieden ist.
Man muss ja auch sein Alkoholproblem noch verheimlichen.
Ja. Ja, das sind ja, es gibt ja mehrere Probleme, diese.
Das ist ja nicht viel verheimlichen.
Ja,
davon ganz abgesehen.
Alles klar. Also, liebe HörerInnen da draußen, das war das Bewerbungsgespräch von Maxi, dem geilen Franken.
Swipe einfach nach rechts.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ihn erreichen unter Instagram Maxi der geile Franke oder auf
Abenteuerreisen-Franke.de.
Abenteuerreisen-Franke. Ist es wirklich deine?
Pass auf. Haben wir noch kurz Zeit?
Ja, klar. Okay.
Nee, ja, das war eigentlich immer nur Quatsch, jetzt auf der letzten Tour zum Beispiel, weil unser neuer Produktionsleiter Roland auch Franke mit Nachnamen heißt. Auch aus der Nähe von Nürnberg ist, wir aber familiär überhaupt nichts miteinander zu tun haben. So. Und der ist neu in diese Produktion gekommen und ich dachte so, okay, geil, wie ist das denn so? Und dann haben wir, habe ich Tourbuch geschrieben und den ganzen Kram vorbereitet und habe halt dann am Ende des Tages einfach immer so unterschrieben mit Abenteuerreisen Franke. So. Weil ich halt irgendwie dachte, wäre doch gut. Und dann ist das so ein bisschen eskaliert auf Tour. Sowas kriegt ja dann eine Eigendynamik.
So, sehr schnell.
Leute finden das lustig und so. Und dann, nee, dann habe ich mir die Domain gesichert. Und habe tatsächlich, weil, ich meine, ey, so bis zu 4 Wochen auf Tour, irgendwer kommt ja immer und sagt so, hey, das und das geht nicht oder hier ist der Strom weg oder was weiß ich, ne? Und dann tauchen die halt immer bei uns im Büro auf, so, wir heißen beide Franke mit Nachnamen. Und dann habe ich gedacht, naja, viel so Kleinkram-Scheiß. Dann habe ich eine E-Mail-Adresse aufgemacht, kummerkasten@abenteuerreisen-franke.de und habe eine Mail an alle geschrieben, also inklusive Management und Booking-Agentur und habe gesagt, so, für jegliche Probleme eurerseits könnt ihr euch gerne an diese E-Mail-Adresse wenden. Wir werden nichts tun. ja, auf jeden Fall habe ich jetzt diese Domain. Und unser Backliner ist Grafiker und der ist dann natürlich direkt voll drauf eingestiegen so und hat mir dann Logo gebaut und so. Und jetzt, ja, wir gucken jetzt mal. Also wir sind jetzt theoretisch im März, geht der zweite Teil der Tour los. Ja, und dann bis dahin, denke ich, werde ich mal gucken. Also mal schauen, dass wir auf der Tour dann vielleicht eine Webseite machen. Ich weiß nicht, aber ich habe schon über Merch nachgedacht.
Ja, sagen wir es mal so.
So. Was ein gutes Logo auch.
Ja, vom Merch kannst du direkt zu unseren Freunden von Tourhafen gehen.
Mario, genau.
Mario Stramm freut sich.
Ja, so.
Ne, dass er wieder ein T-Shirt machen kann.
Und so ein T-Shirt würde ich mir kaufen.
Ja, ich würde das ja irgendwie, also ich meine, das würde ich jetzt zum Beispiel so machen, dass ich das halt erstmal so aus Gag irgendwie an die Tour-Leute, so an die Crew-Leute einfach austeile. Ey, am Ende, ne? Wer soll denn dafür Geld ausgeben? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber wenn das jemand macht, dann wäre das ja was, wo ich sagen würde, okay, geil, die Kohle nehme ich und pflanze Bäume oder so. Mach halt irgendwie, weil ich kann ja, ich meine, das ist ja jetzt keine Marke oder so, die ich irgendwie etablieren will. Das ist irgendwie ein dummer Tour-Joke gewesen, so. Wenn jetzt echt jemand sagt, so, ich will so ein T-Shirt kaufen, dann sage ich, ja, okay.
So. Ja, das haben sich Audiolied damals auch vielleicht gedacht.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber das, genau, deswegen, also das gibt's tatsächlich.
Und sowas,
nicht so ganz, aber so ein bisschen.
Und sowas verselbstständigt sich halt sehr, sehr schnell auf.
Das ging derbe schnell, ey.
Das ist
also ich eine
dumme Idee und.
Ich habe da nur so ein paar Mails geschrieben und damit unterschrieben, weil ich es halt lustig fand, dass wir beide Franke heißen, so fertig. Und ja, einfach eine Menge Quatsch aus dem Kopf fällt, wenn man auf Tour ist irgendwie. Und dann, ja, dann hat sich das tatsächlich so verselbstständigt. Und habe ich geguckt und Domain gibt's noch. Und ey, ich habe sowas noch nie gemacht. Mir war gar nicht klar, wie billig das ist, so eine Domain. So. Ich dachte, was? Das kostet nur irgendwie, weiß ich nicht, 8 Cent im Monat oder so?
Ja, ja.
Ja klar mache ich das. So.
Und irgendjemand kommt nachher an und kauft dir das ab für 5.000 Euro.
Diese naja, ist ja, es ist eine Gewinner-Domain. Ja,
also
ist,
kannst du ordentlich Bäume pflanzen.
Würde mich nicht wundern.
Wir haben eine Playlist. Diese Playlist heißt Astra Colada Nachtasyl. Könnt ihr auf Spotify finden. Ihr könnt dieser Playlist folgen. Ihr könnt uns generell folgen auf Spotify. Und es gibt neuerdings bei Spotify so ein Bewertungssternchen. Man kann halt irgendwie oben keine Ahnung, wo man halt auch hier teilen und folgen und sowas drücken kann man uns auch 5 Sterne geben. Da freuen wir uns, weil bis jetzt stehen da 5 Sterne. Wahrscheinlich auch nur von mir raufgedrückt. Aber wir sind auf jeden Fall der 5 Sterne. Der 5 Sterne Kultur-Podcast Nummer 1.
Zu Recht.
Ich habe heute relativ viel, weil ich Langeweile hatte und Musik gehört habe. Ich habe für mich neu entdeckt, kannte ich vom Namen her, aber habe mir nie die Musik angehört. Little Sims wünsche ich mir Introvert von. Da wünsche ich mir auf jeden Fall von Beastie Boys Intergalactic. Dann von Idle Class, weil die wieder auf Tour gehen im April und im Hafenklang spielen. Und das wird großartig. Von Idle Class wünsche ich mir The Drama Continues. Und weil ich ja großer Grey's Anatomy-Fan bin und die jetzt in Staffel 10 die komplette Musik eigentlich nur aus Coverversionen bestand, wünsche ich mir Rebuild the City von Aaron White und Jill Andrews. Großartig.
Irgendjemand, wo Gitarre spielt, wo es ganz traurig wird und wo man ein bisschen weinen kann, ja, oder? Rebuild
the City. Das war wirklich eine sehr traurige Szene tatsächlich. Da ist so ein 11-jähriges Mädchen gestorben.
Daniel Hüttmann. Oh Mann. Weint nicht im normalen Leben. Daniel Hüttmann weint während Grey's Anatomy. Ich packe einen Song rauf. Fantastisch. Grizzly Bear mit Morning Sound. Und ich habe neulich mal darüber nachgedacht, was oder wer ist die Künstlerin, die ich zuerst irgendwie in mein CD-Regal gepackt habe. Also wann hast du das erste Mal ein Album von einer Frau gekauft?
Sydney O'Connor.
Nein.
Doch, bei mir war es so.
Sie heißt Sydney.
Sydney O'Connor,
Entschuldigung. Sydney.
Ah, nee, Sydney Spears war das, ne?
Sydney Spears war das, ja. Sydney O'Connor ist eine Pornodarstellerin.
Ja, egal.
So. Sydney O'Connor. Und ich hab sofort gedacht, es ist Björk. Das erste Album, was ich mir gekauft habe. Und die Frau ist hier Hard-Headlinerin, ist Björk. Und dann wünsche ich mir Army of Me. Immer noch ein fantastischer Song.
Oh ja, das stimmt.
Geil. Ich würde Captain Planet tatsächlich, weil wir vorhin drüber geredet haben, Spielplatz draufpacken.
Großartiger Song.
War geiler Song. Dann würde ich aufgrund von uns beiden Hübschen, von Microboy tatsächlich, Solange du hier nicht rauskommst, glaube ich, heißt der Song, draufpacken. Ach, da dann auf Gänsehaut jeden Fall safe irgendwie Bold as Love von John Mayer.
Oh ja. Alles klar. Und weil ihr so süß miteinander seid, packe ich für euch nochmal von Corden the Act mit Love in the
Air. Love is in the Air.
Love is in the Air, oder?
Finde ich gut.
War das nicht vom neuen Album so wie ein Regenbogen oder so?
Ach nee, das war True Colors. Das war True Colors. Genau, das war True Colors.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Maxi, dem geilen Franken.
Okay, vielen Dank euch für die Einladung.
Abenteuerreisen Franke.
Abenteuerreisen Franke. So sieht das aus. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Nächste Woche. Ciao.